Filmfritzen, nur die zwei, in Kooperation mit den Arthouse-Kinos Frankfurt.
Hello, hello, hello. Die Filmfritzen Almost Live. Es ist der 14. Oktober 2024. Ihr hört es am 15. Oktober. Wir machen mal wieder eine Frühstücksausgabe. Der unhöflichste Podcast da draußen.
Ja, ich habe das auch schon öfter gehört. Ihr esst im Podcast? Ich bin so, ja. Wann isst du denn? Hä, dumm?
Ja, eben. Ich meine, das ist ja auch Arbeit und ihr könnt bei der Arbeit ja auch essen. Aber ihr könnt auch essen, wenn ihr euch das anhört. Und man braucht ja auch also irgendwie auch mal so eine Nahrungszunahme. Mehr ist es ja nicht. Es ist eine Nahrungszunahme. Sind die Filmfritzen nur die zwei, das erste Mal seit der Filmrissfritzen-Ausgabe, kurz vor der Sommerpause. Mhm. Und jetzt ist es nach der Sommerpause und wir sind wieder hier. Es sind nur Felix und ich und wir reden über Filme. So sieht es nämlich aus. Und dann gibt es noch den Fragenflash und hier Trailer-Quiz und so. Ne? Aber erstmal
ganz so viel Angst davor, dass du es wieder falsch aussprichst. Du
sagst ja noch einen deutschen Akzent. Deswegen habe ich es extra falsch ausgesprochen. Trailer. Aber ich wollte mal einsteigen. Und zwar ist ja jetzt Oktober. Mhm. Es ist ja Spooktober. Und ich habe schon einige Horrorfilme geguckt. So. Komme ich gleich noch zu. Zum größeren Teil. Aber ich will dich erstmal was raten lassen, weil ich war auf Reisen und ich bin gestern mit dem Zug zurückgefahren hierher nach Frankfurt. Hatte mir vorher einen Film auf Netflix runtergeladen. So viel gebe ich dir. Einen Film auf Netflix, der Halloween-Bezug hat. Welchen Film habe ich mir angeguckt?
Halloween.
Nee. Fast.
Halloween 2? Mhm. Halloween 3?
Ich habe nicht wirklich einen Horrorfilm geguckt.
Ein Film mit Halloween-Bezug, aber der nicht Horrorfilm ist.
Mhm. Ich würde ihn als eine Horrorkomödie bezeichnen, glaube ich.
Habe ich den schon gesehen?
Mhm. Wirst du wahrscheinlich auch nie.
Mhm. Nein, wir haben Elm Street.
Ja, ich habe mir... Ich glaube, du kommst nicht drauf.
Nightmare Before Christmas? Nee.
Ich habe mir Hubie Halloween angeguckt.
Hä, was?
Von und mit Adam Sandler.
Hubie Halloween?
Ja.
Kenne ich nicht.
Hubie, das ist in alter Filmfritzen-Manier eine Alliteration. Es ist einfach, es geht um eine Figur namens Hubie, gespielt von Adam Sandler. Mhm. Und es spielt dann Halloween. ich dachte, du hättest vielleicht mal davon gehört, weil es ist so ein klassischer Netflix-Trash-Comedy-Adam Sandler-Film. Mhm. Und er hat tatsächlich, also er ist teilweise sehr schlecht angekommen. Und ich kann es überhaupt nicht verstehen. Also mehr oder weniger, weil er hat so einfach denselben Spirit wie alle anderen alten Adam Sandler-Filme, also so Kindsköpfe und so ein Kram. Und der Cast ist voll mit, Kevin James spielt damit, Julie Bowen aus Modern Family, also ist eine Schauspielerin, die hat auch in Modern Family gespielt, aber auch seine beiden Töchter spielen damit, seine Frau hat eine kleine Rolle. Und die kommen alle drei nicht im Abspann vor, was ich super lustig finde. Also schon im fertigen Abspann, aber nicht so in diesem Mid-Credits-Ding, obwohl die auch schon eine relativ große Rolle haben. So. Und dann sind halt Steve Buscemi noch dabei und Rob Schneider, halt so diese ganze Adam Sandler-Gang sozusagen.
Okay, was ist der Sinn von dem Film?
Warte.
Weißt du, wenn ihr nebenbei auch esst, dann ist es gar nicht mehr so unangenehm. Wisst ihr das? Würde ich euch nochmal gesagt haben.
Es fängt damit an. Dass eine News break loose an Halloween. Es spielt in der Stadt Salem. Und diese Stadt wird halt sehr viel besucht zu Halloween, weil Salem halt irgendwie so ein Hexenverbrennungsort war und so. Und Hubie ist halt ein riesen Halloween-Fan und der ist aber so ein bisschen, er wird halt viel gehänselt in der Stadt. So, also alle hassen ihn irgendwie und spielen halt ihm Streiche, Leute, die älter und Leute, die jünger sind als er, zum Beispiel auch Ray Liotta, der damit spielt, eine seiner letzten Rollen, bevor er gestorben ist, was irgendwie ein bisschen traurig ist, aber ja, genau. Und die spielen ihm irgendwie Streiche und er wird halt also viel gehänselt und er ist aber also voll der nice guy und tut eigentlich nie irgendwem was und will eigentlich nur, dass es allen gut geht und schreibt sich selbst immer auf die Fahne, dass er dafür sorgt, dass an Halloween jeder sicher ist.
Und wie macht er das?
Er fährt halt mit dem Fahrrad durch die Nachbarstadt. Er hat so eine Thermoskanne dabei, die so eine Allzweckwaffe ist. Er hat da eine Schaufel drin, er hat da ein Fernrohr drin, er hat da auch Suppe drin, weil es eine Thermoskanne ist. Ist halt wie so ein Batman-Gadget, diese Thermoskanne. Ich find's mega, also weiß nicht. Und direkt am Anfang fährt Hubie da halt so durch die Nachbarschaft und wird dann von Kindern mit Eiern beworfen. Und dann fängt er mit der Thermoskanne diese Eier und dann trinkt er alles, was in den Eiern ist. Und dann übergibt er sich so in einem Strahl auf die Straße. Und das ist halt so der Joke. Und seine Mutter wird gespielt von June Squibb. Das ist so eine ältere, rüstige Dame, die halt auch so ein bisschen,
sag ruhig hässlich.
Die ist jetzt auch gerade im Kino zu mit Thelma, Rache war nie süßer. Das ist eine Rache.
Ich kenne die Frau übrigens nicht.
Eine Rache-Comedy, wo halt eine alte Frau in so einem Rollator halt irgendwie, keine Ahnung. Und der Running Gag ist irgendwie, dass sie immer mit einer Freundin bei so einem irgendwie am Thrift shoppen war und da halt übergroßen T-Shirts für so 50 Cent gekriegt hat, die alle so, da steht dann so drauf, Boner Donor oder, if you can read this you're in farting distance. Also mega der infantile Gag. Ich fand's lustig. Ich fand's ehrlich gesagt, also keine Ahnung. Es gibt ja viele Gags, wo ich mir so dachte, ja, I don't know. Und auf jeden Fall werden dann halt irgendwann Leute entführt in dieser Stadt und Hubie wird von der Polizei nicht ernst genommen, also von Kevin James, dem Polizeichef, wird er nicht ernst genommen und die waren auch früher schon zur Schule zusammen und er ist halt auch noch verliebt in Julie Bowen, also Julie Bowens Figur, Violet Valentine. Ach ja, also diese ganzen Sachen und und dann werden halt plötzlich Leute entführt und Hubie muss sich halt irgendwie so ein bisschen alleine drum kümmern und dann zieht auch noch Steve Buscemi nebenan ein und der ist aber irgendwie ein bisschen komisch und hat auch irgendwie so einen Namen, der auf einem Grabstein steht aus dem 17. Jahrhundert, wo aber kein Todesdatum draufsteht. Mhm. So ein Kram, so ein bisschen Halloween-Mystery, aber es ist halt vor allem so eine billige Adam Sandler-Comedy und keine Ahnung. 3 Sterne hat er von mir gekriegt. Weil ich mir dachte, ach ja, ich glaube, ich bin vielleicht sind wir auch einfach nur alle neidisch auf Adam Sandler, dass er scheiß Filme machen kann, damit einen scheiß Haufen Geld verdient und einfach Spaß hat, weißt du? Er hat einfach Spaß dabei. Der kann auch seine ganze Familie dabei employen.
Ja, also du bist einfach für Freiheit, ne? Das ist ja ein Mann, der darf doch mal seine Filme machen, ne?
Ja, eben.
So, deswegen.
Naja, aber also, ja, also ihm wird auch so ein bisschen... Die erste Szene ist, wie halt ein Patient aus einer Klinik, Psychoklinik.
Achso, Psychiatrie?
Ja, aus einer Psychiatrie ausbricht, genau. Keine Ahnung. Und dann denkt man halt am Anfang, der ist halt so ein bisschen der Mörder und bla bla bla. Und Steve Buscemi ist halt, das ist ein Twist, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall gibt's halt so ein paar Jokes auf den Kosten von geistig verwirrten Menschen sozusagen. Das ist halt so 2000er Niveau. Mhm. Ist man eigentlich so ein bisschen drüber, aber ja, genau. Also das kann man auf jeden Fall stark kritisieren.
Aus welchem Jahr ist er nochmal? 2016?
2020.
What?
Ja.
Null.
Der kam während der Pandemie, glaube ich. Und der ist auch relativ gut durchgegangen zu Halloween damals. Also der kam gut, also haben sich viele Leute angeguckt. Das ist halt ein Adam Sandler-Film. Mhm. Und ich habe auch gelesen, weil Adam Sandler hat nämlich gesagt, wenn Uncut Gems für keinen Oscar nominiert wird oder wenn er für Uncut Gems nicht für den Oscar nominiert wird, dann wird er den schlechtesten Film aller Zeiten machen als Strafe. Und das ist halt der direkt nächste Adam Sandler-Film, der damals rausgekommen ist.
Aber gut, wahrscheinlich war der davor schon in Produktion.
Ja, genau, ja. Aber
hat sich nur dazwischendurch gedacht, aber das ist so gut. Den Rest machen wir scheiße.
Nee, aber Ja, er war jetzt nicht deutlich schlechter als andere Adam Sandler-Filme. Jetzt habe ich ja 8 Minuten über Hubie Halloween gesprochen.
Muss man ja manchmal auch machen.
Du hast wenig Filme in der Zeit geguckt, ne?
Ja, also ich habe, ich wollte mir eigentlich die ganze Zeit Der wilde Roboter jetzt anschauen, habe ich aber nicht geschafft. Deswegen, aber ich habe ein paar Seriensachen geschaut. Ich habe zum Beispiel gestern die letzte Folge von Batman Cape Crusader geschaut.
Ah, das ist diese neue Prime-Serie, ne?
Genau, also mittlerweile ist die auch schon ein paar Monate jetzt draußen, aber ja. Ich hatte die davor noch nicht angeschaut. Und genau, das hat ein Retelling von der klassischen Batman-Saga, aber aus den 1940ern oder 20ern, ich bin mir nicht ganz sicher. Also das Krasse ist, aber es ist nicht so krass reingedrückt von wegen, schau mal, das sind die 20er, boah, guck mal hier, und jetzt sagen die, oh, wir haben 1920 oder so, sondern der Flair ist einfach 1920, okay. Weil das könntest du, also du siehst es halt an der Kleidung und es ist Animation, aber du siehst es trotzdem auch an den Autos, die langfahren, ein bisschen auch an der Sprechweise und der Technologie. Mhm. Aber es wird einem nicht so, das finde ich sehr interessant an der Serie, dass es halt nicht so reingedrückt wird, sondern dass es wirklich so am Rande eigentlich nur ist, damit es halt den Flair von der Stadt aufwertet. Also dass es mehr zur Geschichte passt. Weil das halt so eine Batman-Geschichte ist, also ist auch wieder vom selben Macher, ich glaube von Bruce Timm, der auch die Animated-Serie aus den 90ern gemacht hat, also Batman The Animated Series. Mhm. Und es ist halt, du merkst halt, also ich habe die Serie nie wirklich komplett geschaut, ich habe ein paar Folgen gesehen und das ist schon sehr viel kindlicher und das ist erwachsener.
Ah ja, okay.
Also wirklich sehr viel erwachsener und die erste Staffel merkt man halt so, okay, die machen das Groundwork, machen so die klassischen Villains außer den Joker. Deswegen auch sehr interessant, dass der Joker mal nicht vorkommt. Mm. Und Batman ist auch ganz am Anfang und er lernt dann ein bisschen was dazu und so. Also es ist nichts krass Überraschendes, Lustiges, nur, dass du so, das ist halt sehr grounded alles, weil es auch in den 20ern, glaube ich, spielt. Und dann machen sie auch so, dass Clayface zum Beispiel nur sein Gesicht nur anpassen kann. Mm. Kennst du Clayface sonst?
Ja, ja, ich glaube schon.
Der hat normalerweise nicht nur das Face, sondern seinen ganzen Körper kann er so Shapeshifter-mäßig bewegen, weil er halt alles Clay ist. Und da haben die gesagt, okay, nee, mach das nur, dass das Gesicht so anpassen kann, weil es ja so ein Schauspieler ist und der muss sich so, der will schöner aussehen und sowas. Das ist auch wirklich die Origin. Also so ähnlich zumindest. Und dann dachte ich mir, okay, krass, das ist so alles so ein bisschen ruhiger gemacht. Und dann kommt die nächste Folge, da war fucking Geist. Es kommt einfach ein Geist vor. Und dann bleibt auch die ganze Zeit so, das kann ja kein echter Geist sein, ne? Und dann...
das gab's ja gar nicht.
Ja, da dachte ich mir auch so, okay, das wird irgendwie einen Twist haben, wegen, oh, das ist nur so eine Projektion. Und dann war es ein scheiß Geist. Er lernt in der Folge raus, dass es Geister gibt. Und dann muss er diesen Geist einfangen. Und in der Folge danach gibt's auch noch irgendwie so ein Mädchen, was so Leuten so die Seele aussaugen kann. Es ist ganz weird. Okay. Also es war so crazy. Richtig, diese ersten 6, 7 Folgen war es richtig grounded. Und dann war mit 2 Folgen so richtig bananas, so richtig bam. Und dann ist es halt wieder so ein Goodfellas-Folge mit Falcone und so, also den ganzen Batman-Mafia-Typen. Also es ist wild, aber es funktioniert.
Ja.
Genau, die Serie habe ich gesehen. Oder wolltest du was sagen?
Ja, funktioniert es denn, also du bist ja so ein Batman-Profi sozusagen. Du hast ja auch eben gesagt, okay, ja, ne, so ein bisschen Groundwork und bla bla bla. Also was denkst du so, also sollte ich mir die Serie angucken, frage ich mich gerade. Würde sie mir gefallen, als jemand, der sich jetzt nicht so doll mit Batman auskennt, oder findest du, jeder könnte sich hier angucken, oder findest du, ihr Batman-Fans sozusagen, seid da eher die Zielgruppe oder eher nicht die Zielgruppe?
Ich würde sagen, das funktioniert für alle.
Okay.
Also sowohl diejenigen, die Batman kennen, die merken, okay, ein paar Sachen werden geändert, ein paar Figuren werden angepasst und so. Ein paar Figuren sind auch, also die haben Catwoman, finde ich, ziemlich langweilig gemacht dadurch, durch die Veränderung. Mhm. Vielleicht war das auch ursprünglich die Origin, aber dachte ich mir so, das ist eigentlich so eine coole Figur und naja, die haben sie ein bisschen verhunzt, finde ich, aber es ist auch nur eine Folge. Aber ansonsten machen sie alle Figuren halt nochmal, stellen sie neu vor, weil Batman die halt quasi alle kennenlernen.
Ja, also,
es ist auf jeden Fall für Einsteiger auf jeden Fall was.
Okay.
Ich würde es Kindern jetzt nicht empfehlen, weil sie zu gruselig ist, aber jetzt nicht, ist ja nicht extrem blutig oder so. Aber ich würde sie empfehlen für alle Leute, die jetzt sich denken, okay, irgendwie was so Entspanntes, abends kann man sich das anschauen.
Wie lange dauert eine Folge?
So 20 Minuten.
Ah ja, entspannt, geil.
Ja.
Das ist immer, finde ich, ein gutes Argument.
Ja.
Und ist es jetzt das erste Animated Batman Project ohne Kevin Conroy oder gab es vorher auch schon was?
Es gab tausende davor.
Echt?
Ohne, ja klar.
Wann ist denn der, aber der hat doch bis zu seinem Tod Batman gemacht.
Oder? Ja, aber es gab halt immer mehr Batman-Sprecher.
Ja, ja.
Immer mehr, es wurden so viele auf einmal.
Aber ich meine, jetzt bestimmt hätte Kevin Conroy ihn doch jetzt eigentlich gesprochen in der Serie, oder nicht?
Muss nicht sein. Ich glaube sogar, dass sie, auch wenn er gelebt hätte, die vielleicht nicht mit ihm gemacht haben, weil er halt so bekannt ist wegen der anderen Serie. Also der hat sehr oft Batman gesprochen, halt auch unterschiedlichen Inkarnationen. Aber es gab auch genügend andere Batman-Sprecher.
Okay.
Hier gerade fast gegendert, aber da muss man ihn gar nicht ändern. Also zum Beispiel jetzt auch in dem einen neuen Arkham-Spiel, da spricht man nicht Kevin Conroy, sondern Roger Craig Smith, glaube ich, heißt der. Und der hat auch ihn schon in einem anderen Arkham-Game gesprochen und so. Also genügend. Der Typ, der macht es ganz gut, weil er halt auch noch nicht so erfahren wirkt in seiner Batman-Stimme.
Ach so, okay.
Und
ich sag jetzt so als Sprecher.
Nee,
das passt. Ist auch ganz gut, er ist so laienhaft.
Aber ich meine, das funktioniert mit der Figur. Und das Tolle ist, es gibt... Also ich habe ein bisschen in den Cast geschaut, ich habe niemanden davon gekannt.
Ah ja, okay.
Und das ist für mich immer eine Green Flag, weil das finde ich immer ganz cool, wenn da auch so große Produktionen von Warner Brothers zum Beispiel halt sagen, okay, wir setzen nicht auf Star Power, wir machen was anderes.
Ja. Gerade jetzt, wo du auch sagst, der Joker kommt nicht vor oder am Anfang nicht vor, oder, ne? Weil der Joker häufig von Mark Hamill gesprochen wurde und so. Und wenn ich jetzt wüsste, okay, ich gehe da rein und Mark Hamill kommt im Voice Cast vor und spricht den Joker, dann freue ich mich auf den Joker, weißt du, dann will ich den, also weißt du, diese Antizipation, die durch diese Star Power irgendwie immer kommt, ist ganz schön, wenn das mal gebrochen wird.
Ja, aber Mark Hamill meinte halt nach dem Tod von Kevin Conroy, dass er halt nicht mehr dabei sein wird, weil das halt sein Batman war und ohne seinen Batman möchte er nicht seinen Joker spielen, meint er. Deswegen, ich weiß auch nicht, ob er jemals ein Projekt ohne, also schon mal einen Joker gesprochen hat, ohne dass Kevin Conroy dabei war, weiß ich nicht. Aber andersrum war es auf jeden Fall öfter schon, dass Kevin Conroy nicht immer mit Mark Hamill gesprochen hat. Aber, genau, das wollte ich noch sagen, also dieses Setting ist halt ziemlich geil, weil es halt so diese Atmosphäre pusht und sowas und es so düster ist und so und das haben sie ja auch mit den Arkham Games ja gemacht, dass die Arkham-Spiele auch so düster wirken und alles so ein bisschen nicht fortschrittlich, aber halt so, also so, ich weiß nicht, wie wir beschreiben, so Gothic-mäßig und deswegen wirkt es auch noch älter, als könnte es halt ein Jahrhundert davor gespielt haben und ich habe mir auch letztens wieder ein paar Videos angeschaut, Arkham Knight, das letzte Spiel aus der Reihe, also aus der Batman-Arkham-Reihe, da haben die einfach gedacht, ah, scheiß drauf, jetzt machen wir alles neu. So, und dann haben die einfach alles über Bord geworfen, was sie davor aufgebaut haben und haben dann halt so moderne Skyscraper aufgebaut und sowas. Und es bricht so vollkommen die Welt. Und deswegen, glaube ich, finde ich das cool, dass sie jetzt nochmal ein neues Groundwork machen, wo die sagen, okay, in der Welt spielt das alles und so. Und es sind auch ein paar Referenzen halt auf Batman, auf die Vergangenheit und so. Aber wenn man nicht Batman vertraut ist, glaube ich, macht es trotzdem Spaß.
Okay, cool. Ja, ja. Übrigens, kurze Info, falls jemand gerade drauf wartet, wir haben Joker 2 noch nicht gesehen, deswegen erwähnen wir jetzt gerade noch, sagen wir gerade nichts dazu, außer dem, was ich jetzt gerade in diesem Moment sage, aber nee, genau, sind wir noch nicht zugekommen, aber im Laufe der Woche, aber kann euch auch egal sein.
Ja, ich bin gespannt, weil wir haben ja auch, ich habe über Megalopolis Ähnliches gehört wie über Joker 2 und ich dachte mir so, okay, Megalopolis, vielleicht wird er mir gefallen, habe ich mir angeschaut, dachte mir so, holy shit, aber ich habe ein bisschen Hoffnung, dass mir Joker 2 gefallen wird.
Doch. Ja, ich irgendwie auch. Also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich weiß auch noch nicht genau, was Leute so schlecht an diesem Film finden.
Ich glaube, ich wurde schon ein bisschen gespoilert.
Ja, ich glaube so von der Erwartungshaltung, ne, so gehört ein Mittelfinger an die Fans und so diese ganzen Sachen. Ja. Und eigentlich macht mir das noch mehr Bock.
Ja, das denke ich mir auch.
Deswegen, ich hab richtig Bock. Ich habe auch übrigens richtig Bock auf Wild Robot, also den will ich mir auch noch unbedingt angucken. Aber heutzutage muss man ja immer schnell sein, so einen Film im Kino zu erwischen, so, dass der nicht nach 2 Wochen schon auf Amazon zum Leihen verfügbar ist oder so und dann nicht mehr im Kino läuft. Aber ja, gerade bei Familienfilmen, die laufen ja immer noch mal ein bisschen länger, aber auf jeden Fall ist mal gut, wenn wir Joker abholen.
Ja. Safe, genau. Safe. Nee.
Ja, ich weiß nicht, ich freue mich einfach.
Freust dich einfach so.
Ja, so ist das.
Das ist auch schön.
Auf Joker meine ich. Also. Genau. Oder in general. Also gibt ja auch schon noch gute Filme.
Ja, ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass Wild Robot so ein bisschen von der Stimmung her das einfängt, was der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch, geschafft hat. Weil ich finde, das war auch so ein Film. Ich habe auch letztens wieder ein Meme dazu gesehen. Das ist auch schon 2 Jahre her, dass der Film rauskam. Aber von wegen, also da war das der Rotten Tomatoes Score von Avatar 2. The Way of Water.
Ja, ja, ja.
Und daneben halt The Last Wish.
Ja.
Und das ist geil, weil der gestiefelte Kater hat noch ein krasseres Rating, also ein wirklich extrem gutes Rating, sowohl Publikum als auch Kritiker in Voting. Und besser als Avatar 2. Und da stand darüber, imagine taking a decade to make a sequel just to get beat by Puss in Boots.
Ja. Wobei das ja tatsächlich auch ein Decade gedauert hat. Also der erste kam ja, glaube ich, 2011 raus oder so. Was ja eigentlich also ein lustiger Vergleich ist. Ja, ich finde das, ich habe den letztens erstmal wieder gesehen, habe ich mit Janis zusammen geguckt. Und habe ich dir erzählt, was ich hatte so ein überlanges Video-Essay zu dem Film gesehen. Habe ich davon erzählt?
Weiß ich nicht.
Es war mega spannend, weil es war so ein 40-minütiges Video-Essay, Why Puss in Boots is a Modern Masterpiece oder irgendwie so, von Scathrillers Production. Das ist dieser Typ, der diese Krabbe aus Vajana als Profilbild hat. Wurde dir bestimmt auch schon, der macht manchmal so Sachen wie Every Mario Kart 8 Course Ranked oder so. Also so ganz komischen Kram. Mhm. Oder ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er in dem Video, was ich am spannendsten fand, war, wie er über Jack Horner gesprochen hat. Weil Jack Horner, diese Figur, falls ihr den Film nicht gesehen habt, diese Figur, diese ganzen Märchensachen irgendwie sammelt und halt nach dem Wunsch sucht, einfach um noch mehr zu bekommen, sozusagen. Und da wurde in dem Video gesagt, zum einen mega geil, dass er einfach mal ein Arschloch-Bösewicht ist. Mal ein Bösewicht, den man einfach mal hassen kann, wo man sich von Anfang an sicher ist, der ist böse und der verändert sich auch nicht. Der hat ist nicht misunderstood, keine tragic Backstory oder so, sondern es ist einfach mal so ein klassischer Familienfilm-Villain, sozusagen. So ein bisschen wie der Tod auch, aber der Tod ist ja noch so ein bisschen metaphorisch in dem Film eingebaut. Jack Horner ist einfach ein dummes Arschloch. So. Und im Deutschen gesprochen, masterful gesprochen von Oliver Kalkofe, ja, im Original gesprochen von John Mulaney, den ich auch sehr feiere in der Rolle. Also ich finde beides, ich liebe auch die deutsche Synchro von dem Film. Genau, und da hieß es, zum einen ist es ja ein DreamWorks-Film. So, und DreamWorks war ja von Anfang an eigentlich als Kontraprodukt zu Disney gedacht.
Ja.
Weil Shrek ja eigentlich schon wie eine Verarsche von Disney ist. Zu sagen, okay, wir haben jetzt diese ganzen Märchen und drehen das alles mal so ein bisschen auf links, weißt du? Und vor allem hat DreamWorks ja den allerersten Animations-Oscar überhaupt gewonnen mit diesem Anti-Disney-Film Shrek. Obwohl es Disney schon 70 Jahre lang gab und DreamWorks mit dem ersten Film, den sie jemals gemacht haben, was Shrek war, halt das abräumen, was schon mal iconic ist. Und dann hat Scafridis Production hat gesagt, dass Jack Horner eine Parodie für Disney ist. Weil er ist so ein übermächtiger Typ, der immer mehr haben will, diese ganzen Franchises, diese ganzen Märchen-IPs unter seinen Nagel zieht und sie komplett misused. Weil er hat ja hat ja dieses Excalibur, was immer noch im Stein steckt, was er natürlich nicht rausziehen kann, weil er nicht würdig ist. Und dann verkloppt er die Leute halt mit dem Stein. Weißt du, das ist halt so sinnbildlich dafür, wie Disney die Märchen-IPs benutzt.
Ja,
habe ich auch letztens,
stimmt.
Jana hat eine Hausarbeit geschrieben über Trolle, über die Trolle in Frozen, in die Eiskönigin, und hat das verglichen mit die Schneekönigin, dem Märchen, auf dem es lose basiert. Und das Problem ist halt, also das kann man ja machen, man kann's ja, also das hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Märchen zu tun. Nur, dass es halt eine Schneekönigin gibt, die Schneekräfte hat und sowas. Das Problem ist aber, dass in der in dem Cultural Gedächtnis sozusagen, in der Cultural Memory, wie unsere Gesellschaft diese Märchen jetzt wahrnimmt, wird das Originalmärchen mit der Disney-Version replaced.
Mhm.
Ariel, die Meerjungfrau, stirbt am Ende vom Märchen.
Ui.
Sie heiratet nicht Erik, Prinz Erik, sondern sie stirbt.
Ja.
So.
Das findest du schade, weil du Erik heißt.
Ja, nee, aber das ist natürlich, ne, und wir wissen alle, ah ja, die wahre Liebe hat Ariel irgendwie an Land gerettet und Happy End und so bla bla bla. Und niemand weiß, dass Ariel im Originalmärchen stirbt, weißt du? Also, und die Leute, wenn sie die Schneekönigin hören, wobei es ja auch gar nicht die Schneekönigin im Deutschen ist, sondern die Eiskönigin. Aber wenn sie daran denken, dann denken sie an Elsa und Anna und nicht an...
Das andere.
Das andere von Hans Christian Andersen.
Ich glaube, ich habe sogar mal das als Theaterstück gesehen, als Frozen noch nicht rausgekommen ist, als ich noch in der Grundschule war, glaube ich.
Ja, in Wolfsburg lief das mal als Weihnachtsmärchen, ne?
Ja, ich glaub, und ich weiß auch noch, das war, oder auch so eine Verfilmung mal, ich fand das immer sehr gruselig. Und das ist das Geile an Märchen, dass sie eigentlich immer so krass derbe sind.
Ja.
Und deswegen ist dieses, von wegen, wenn man sagt, irgendwas ist wie ein Märchen, so, dass halt eher damit halt verbunden ist. Voll interessant, von wegen so Disney-mäßig, ja, alles ist schön und so ein bisschen Seifenoper-mäßig. aber im Endeffekt sind die eigentlich immer richtig brutal und deswegen finde ich auch die Pinocchio-Verfilmung von Guillermo del Toro auch richtig geil, weil die halt, das ist von Guillermo, von Guillermo, den kennen wir, ne?
Übrigens genau auch der Film, der dann Puss in Boots den Oscar quasi weggeschnappt hat.
Ja,
ich hätte Puss in Boots da wirklich den Oscar gegönnt, aber also Pinocchio ist ja so ein krasses Projekt gewesen.
Ja, ich fand es auch voll okay.
Ja,
also,
absolut.
Halt jetzt auch nicht ewig, also auch nicht so viel von den Oscars,
ja,
daher war ich jetzt auch nicht so, wie können sie nur, ein Film.
Ja.
Aber verstehe ich. Verstehe ich.
Ja.
Deswegen White Robot.
Ja.
Schaut euch.
Hast du denn, nachdem du die Batman-Serie gerade angesprochen hattest, wolltest du, glaube ich, noch irgendwas sagen, was du geguckt hast?
Ich habe noch, ich war jetzt bei meiner Schwester und habe dann da nochmal ein paar Folgen Alf geguckt.
Ah, geil.
Ja, war auch richtig lustig. Also auf Deutsch natürlich.
Ja.
Weil das Lustige ist, Alf kennt halt schon Leute aus unserer Generation noch, aber es haben wenig Leute aktiv geschaut, habe ich das Gefühl, weil immer Leute sagen, ja, okay, ja. Und dann habe ich mit meiner Schwester darüber gesprochen, ja, warum kennen wir überhaupt Alf? So, warum reden wir darüber? Und so, ja, wahrscheinlich einfach nur, weil uns das andauernd gezeigt wurde und deswegen dachten wir, dass es normal wäre für unsere Generation, aber eigentlich war das die Generation unter uns, die das halt geschaut
haben.
Weil die Serie kam ja in den 80ern raus.
Ja.
Und das ist bei mir halt auch genauso mit Filmen. Also ich habe die ganzen Bud Spencer und Terence Hill Filme gesehen. Ich habe die Indiana Jones Filme gesehen. Mittlerweile sind die, ich würde auch nicht sagen, oh mein Gott, das sind so alte Filme. Aber es sind halt schon so eher die Filme der Generation vor uns.
Ja.
Und deswegen ist unsere Demografik auch bei den Videos manchmal ganz lustig, welche Filme wir besprechen und welche Leute das dann anschauen.
Ja.
No judgment.
Ja.
Aber ja, deswegen, aber wir haben ein paar Folgen nochmal gesehen und nochmal gemerkt, dass es einfach genial ist. Ist geil.
Ja.
Also ist natürlich, kann man es auch nochmal alles kritisch hinterfragen und so, dieses ganze Bild, was da auch gezeichnet wird. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich nur eine Geschichte davon, wie halt ein Außerirdischer bei einer Familie runterkommt und sie sich halt lieb gewinnen.
Ja.
Ja.
Eben. Kennst du diese Kontroverse um Alf? Mit dem Schauspieler?
Mit Max Wright?
Nee, der Alf-Schauspieler. Also rein technisch, es gibt ja manchmal so ein paar Full-Body-Shots von Alf.
Ja.
Und es gab halt zwei Versionen von Alf. Es gab einmal halt eine Full-Hand-Puppet, also eine Klappmaul-Puppe sozusagen, die von zwei Personen gesteuert wird, der seine Hände benutzen kann und damit Dinge greifen kann und so. Und dann gibt es halt auch noch die Kostüm-Alf-Version, die halt genutzt wurde für diese Full-Body-Shots. Und das war halt
War es ein Kind oder was?
Nee, ein kleinwüchsiger Schauspieler. So. Kleinwüchsig ist das richtige Wort. Ja, ja. Genau. Und ich glaube, der hat zu wenig Geld bekommen oder so.
Ach so, echt?
Oder auf jeden Fall gab es da Stunk zwischen dem und dem Studio, vor allem, weil er ja auch, also weil seine Stimme halt nicht benutzt wurde und so und er immer sehr wenig Aufmerksamkeit und wohl auch sehr wenig Geld bekommen hatte. Das müsste ich nochmal nachlesen, wie das genau war. Aber genau, da gab es wohl eine Kontroverse.
Das wusste ich nicht.
Finde ich aber auch, also technisch auch spannend, dass es halt diese zwei Versionen von Alf gibt sozusagen. Will man ja immer gar nicht drüber nachdenken, weil wenn du dir das anguckst, dann siehst du ja, da ist Alf, da ist diese Person Alf sozusagen und nicht, das ist jetzt eine Puppe oder das ist jetzt ein Kostüm oder so.
Ja, ich finde die Puppe auch extrem gut gemacht, weil sie halt auch so viele Features hat, auch mit den Ohren. Mhm. Und ich liebe es mal, wenn Alf so seinen Kiefer nach vorne macht, so.
Ja, müsste ich eigentlich auch nochmal wieder reinschauen. Ich war auch im Überlegen, da vielleicht eine Sitzung in meinem Tutorium zu machen.
Mach das.
Weil ich habe noch so zwei Dinge offen, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, was ich da reinnehme. Und ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr interessante Sache.
Also Alf ist als Puppe da auch sehr interessant, weil die auch das Set immer so umbauen mussten natürlich, dass man halt die Leute unten nicht sieht. Mm. Und deswegen sitzt er ja auch dann die meiste Zeit. Und ich finde es auch immer lustig, wenn man ihn nur von oben sieht, aber er trotzdem geht, dann ist er so hupp.
Ja. Ja, true.
Ja.
Ja, schön, Alf. Wie habt ihr das denn geguckt?
Über Dailymotion.
Ach so, ja.
Dailymotion sind alle Folgen auf Deutsch. Also wir haben erst, es war ein bisschen lustig, wir haben erst über Amazon Prime gedacht, dass es da läuft. Ich habe über irgendeine Seite geschaut, okay, wo streamt Alf? Und da stand Amazon Prime, ich dachte so, geil. Und dann haben wir geguckt und auf Amazon Prime war es nicht.
Okay,
so,
krass.
Okay, und dann haben wir uns halt geschaut, wir wollten nämlich eine Folge schauen. Wir wollten der Kammerjäger und die Kakerlake oder andersrum, die Kakerlake und der Kammerjäger. Ich glaube, es war der Kammerjäger und die Kakerlake. In der Folge geht es darum, dass Alf so eine Tüte aus seinem Raumschiff holt, was halt in der Garage, glaube ich, von den Tenders, von der Familie liegt. Und dann hat er diese Tüte rausgenommen und meinte so, boah, guck mal, hier sind noch solche, also so das Äquivalent zu Überraschungseiern von Melmark. Und meint so, hier, da ist so eine Schleimkugel, genau da. So, und innen drin ist eine Überraschung. Und dann kommt da aber aus der Tüte halt eine Kakerlake raus.
Ja.
Und das sind auch so geile Zitate einfach in dieser Serie. Weil dann auch immer so ist, alle wundern sich, warum hat die Kakerlake blaue Augen? Hä, haben eure Kakerlaken keine blauen Augen? Kenne ich jetzt nicht das Sprichwort? Der Himmel war so blau wie die Augen einer Kakerlake. So geil. Genau, in der Folge geht es dann darum, dass diese Kakerlake halt immer größer wird und dass die dann halt das Haus belagert und so, und dass sie dann halt die töten müssen. Mm. Also weil es einfach eine extrem lustige Folge ist, weil sie so richtig dumm auch ist. Weil weißt du, wie die Kakerlake wächst?
Nee.
Indem man halt Gift auf sie sprüht. So Insektengift.
Das ist geil. Also so richtig. Da kann man so richtig wild gehen einfach, wenn man sowas schreibt. Das ist einfach total cool.
Also es ist auch Hammer, weil es so gut funktioniert auch. Und genau, die wollten wir uns anschauen, haben wir auf den Titel geguckt, immer von der Folge. Und dann haben wir gesehen, okay, der Kammerjäger und die Kakerlake. Folge 24 in der ersten Staffel, also vorletzte Folge. Und dann gehen wir drauf, kaufen die und dann gucken wir uns die an. Okay, am Anfang der Folge ist dann der Fernseher kaputt. Mhm. Und dann ist der Fernseher die ganze Zeit irgendwie das Gesprächsthema. Und so nach 10 Minuten schaue ich so meine Schwester an und so, sicher, dass es die Folge ist? Und sie auch so, ja, ich glaube nicht. Meinte so, ja, vielleicht kommt das ja noch. Mhm. Und dann kam es nicht. Und das war einfach eine andere Folge, aber die hat den gleichen Titel. Und dann haben wir gesagt, hä? Und das lag an Amazon Prime, weil das halt, der Titel hat nicht zur Beschreibung gepasst. Mhm. Richtig dumm. Und dann haben wir halt, entweder wollten wir dann die nächste Folge einfach mal kaufen. Ich sollte dann nämlich nachschauen, welche Folge das wirklich ist. Und dann habe ich gesehen, oh, auf Dailymotion wird es angezeigt. Dann gucken wir darüber. Also hat ein bisschen schlechtere Qualität, aber kostenlos.
Ich habe das Gefühl, bei Dailymotion brauchen sie manchmal länger oder also sind sie nicht so hinterher, da diese Copyright-Strikes zu machen wie bei YouTube.
Ja.
Weil die Plattform ja genauso funktioniert.
Ja, deswegen. Aber es war auch lange Zeit, waren viele Folgen auch auf Deutsch auf YouTube.
Hm.
Aber nicht alle.
Ich finde ja, Wir hatten uns ja in dem einen Seminar mal zwei Folgen oder so von Alf angeguckt.
Eine, glaube ich.
Ja.
Die Fernsehfamilie.
Genau. Ja. Und es war, wir hatten ja die Originalversion geguckt, glaube ich, ne?
Weiß ich gar nicht. Doch, kann sein.
Ja, ja, und das ist mir aufgefallen, ich glaube, also die deutsche Stimme von Alf, richtig gut. Tommy, ja. Pieper ist das, glaube ich, heißt der, oder? Der war vor vielen Jahren, war der einzige Promi, den ich im Dschungelcamp kannte. Der war nicht mehr im Dschungelcamp, die deutsche Stimme von Alf. Und der war halt auch da als, also als Tommy Pieper, aber er hatte, da gibt es ja mal am Anfang diese Einspieler, wo die irgendwie zu sehen sind. Und er hatte da so eine kleine Alf-Puppe auf der Hand.
Hallo.
So, weil er halt, ne, als das bekannt ist. Ich glaube, der hieß so. Ja, genau. Hieß so, heißt so, der lebt auch noch.
Wolfgang Pieper.
Tommy Pieper.
Tommy Pieper.
Genau, Thomas heißt er eigentlich, aber wir können ihn Tommy nennen.
Ja, wir kennen ihn ja schon ein bisschen länger, ne? Also, wir sind ja die Filmfritzen.
Apropos Filmfritzen, ich habe ein paar Filme geguckt. Ich habe die Fear Street Trilogie geguckt. Mhm. Auf Netflix. Das ist eine Netflix Original Trilogie. Das sind drei Filme, die alle im gleichen Jahr rauskamen, 2021. Ich habe die an drei Tagen geguckt. Also den ersten am ersten Tag, zweiten. Und die heißen Fear Street 1994, Fear Street 1978 und Fear Street 1666. Ich kann sie wärmstens empfehlen. Leute sagen, es ist wie Scream für eine neue Generation, was ich immer sehr spannend finde. Es ist aber also deutlich übernatürlicher als Scream, weil Scream halt eigentlich überhaupt nichts mit Übernatürlichkeit zu tun hat. Und Fear Street eben schon. Es geht halt um Hexerei und so und um Flüche. Ich muss sagen, ich fand's gut. Schön brutal teilweise, auch besonders im ersten Teil gibt es so einen Kill, der mich so überhaupt nicht losgelassen hat. Ich glaube, da hatte ich dir schon erzählt privat, ne?
Ich glaube ja.
Ja. Der mich so gar nicht losgelassen hat und das ist gerade, also es ist halt ein Slasher-Film einfach und da will man sowas halt auch haben. Also es ist irgendwie so das Verkaufsargument von Slashern, aber am Ende, wie die ganze Reihe aufgelöst wird mit dem dritten Teil, finde ich extrem gut. Ich finde es auch toll besetzt. Das sind vor allem Schauspielende, die man jetzt nicht kennt, was auch immer ganz gut ist. Außer im zweiten Teil kommt eine gewisse Gillian Jacobs dazu. Und da freue ich mich natürlich immer drüber, wenn Gillian Jacobs zu sehen ist, die wir ja vor allem aus Community kennen.
Heißt sie wirklich Gillian oder Jillian?
Ich weiß es nicht. Ich finde der dritte Teil war, glaube ich, sogar der beste. Der zweite, also der erste ist der schlechteste, aber er ist immer noch sehr gut, wie ich finde. Also
Der wievielte?
Der erste. Also 1994. Aber vor allem so als Gesamtwerk machen die, finde ich, extrem Bock. Und im zweiten spielt Sadie Sink noch mit.
Im zweiten Teil?
Genau, im zweiten spielt Sadie Sink die Hauptrolle.
Ach so, dann.
Das ist ein Zeitsprung, also es wird dann quasi eine Anekdote erzählt. Kann ich nur empfehlen, vor allem wenn man halt Slasher mag. Ich fand die echt gut. Also gab auch ein paar Leute, die halt nicht so gut fanden, aber ich kann sie echt empfehlen. Und dann habe ich noch einen neuen Netflix-Film geschaut, der gerade, glaube ich, so auf Platz 3 oder so der Top 10 von Netflix ist. Und der heißt It's What's Inside oder auf Deutsch natürlich, Zeig mir, wer du bist. Ja, also ist auch, also naja, der englische Titel ist schon relativ clever. Er wird so ein bisschen als ein Horrorfilm vermarktet. Ich finde, Horror ist also natürlich ein breites Spektrum an Begriff sozusagen. Ich würde ihn nicht als Horror bezeichnen. Also wenn ihr jetzt sagt, ich gucke keine Horrorfilme oder ich mag keine Horrorfilme, dann könnt ihr euch den trotzdem angucken. Also da gibt es nicht wirklich viel zu gruseln. Aber es ist ja ist eher so ein bisschen so ein Psychothriller. Ich will aber sehr wenig über den Film erzählen. Weil er wirklich am besten ist, wenn man blind reingeht. Und ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Also ich fand den super unterhaltsam. Mhm. Und auch wieder ein komplettes Spektrum an Menschen, die man noch nie irgendwo vorher gesehen hat. Was ich immer begrüßenswert finde, gerade dann, wenn es ein guter Film ist. Ja. Der ist wohl, also ich habe den so gar nicht auf dem Schirm gehabt, bis er mir auf Letterboxd immer mal wieder aufgeploppt ist. Und der hatte wohl ein paar, also der lief wohl auf irgendeinem Festival mal und war seitdem hoch erwartet und ist, glaube ich, vor allem gut für so einen Filmabend halt, ne? Also wenn irgendwen da hat.
Ja, nee, nice, hört sich gut an.
Ja.
Ich hätte noch überlegt, über welche Filme ich dann noch sprechen könnte. Ich könnte noch über eine andere Serie sehen.
Ja, wir haben ja eine ganze Sommerpause hinter uns, ne?
Also, ja, stimmt.
Gibt's ja so viele Filme, die wir gesehen haben.
Wer will denn jetzt noch über
Beetlejuice reden.
Ja, da geht ja noch, aber ja. Alien Romulus zum Beispiel.
Ja, stimmt, das ist auch ein Horrorfilm. Vielleicht erwischt man den ja sogar noch irgendwo. Ich finde, den könnte man sich jetzt noch ganz gut angucken.
Ja, dazu. Das hat so Spaß gemacht. Das ist
richtig geil. Der war geil.
Aber, spannend. Ich habe jetzt auch mit einer Freundin zusammen die erste Staffel fast komplett durchgeschaut von Türkisch für Anfänger. Mhm. Und das ist voll krass, weil das halt im Vergleich, also was heißt im Vergleich, das ist eine der ersten großen populären Serien, die sich halt mit dem Kulturzusammenstoß hört sich auch doof an, also der sich halt mit Menschen auseinandersetzen, die sich halt zwischen der türkischen und der deutschen Kultur befinden und aufeinander doch prallen schon in mancher Art und Weise. Und weil am Anfang denkt man sich, vor allem die ersten Folgen, boah krass, das ist ja ein bisschen sehr stereotypisch, vor allem aus heutiger Perspektive. Damals, wahrscheinlich viele haben sich angeschaut und dachten sich, oh, so sind halt die Türken.
Ne? Ja, so ist das ja.
So ist das, so ja, kennst alle. Du nicht. Das sagen nur Kölner, weißt du? Aber es wandelt sich auch ein bisschen so in der Serie und es ist halt vor allem von türkeistimmigen Leuten geschrieben. Mhm. Und das merkt man halt aber dann erst halt ab der späteren Folgen, weil sich dann halt auch so ein bisschen mit den Klischees aufgehört wird von wegen, ja, die sind ja alle zum Beispiel islamgläubisch, also muslimisch und so oder keine Ahnung, es hat auch alles so seine Hintergründe, aber ein bisschen sehr stereotypisch ist sie schon teilweise. Bin mal gespannt, wie es in den nächsten Staffeln wird. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich die Serie halt angefangen habe und immer weitergeschaut habe, dass ich sie mag mittlerweile. Mhm. Oder ob ich komisch bin, weiß ich nicht. Aber ich finde sie eigentlich ganz unterhaltsam, auch wenn sie so ein bisschen. Also Elias Mbarek spielt mit und Elias Mbarek spielt eigentlich oftmals im selben Ton mit von allen seinen Produktionen. Es hat so ein bisschen was davon und schauspielerische Leistung von den Leuten, teilweise auch ein bisschen, also vor allem von den jüngeren Darstellern, ist ein bisschen übertrieben manchmal, overacted oder einfach nicht gut. Aber das Geilste ist eigentlich, das spielt ja, kennst du das Grundkonzept von der Serie? Mhm.
Und haben wir auch schon drüber gesprochen. Du kannst aber gerne nochmal erklären, weil die anderen kennen. Also
falls es jemand nicht gesehen hat, ich glaube, ich habe das Gefühl, momentan die Serie so ein Revival.
Ja, ja.
Weil ich habe es irgendwie also meine kleine Schwester zum Beispiel meint auch, dass sie sie schaut. Und ich war so, wie kommst du denn darauf und sowas? Und scheinbar ist es, glaube ich, so ein Ding einfach, dass die einfach jetzt noch ein bisschen resurfaced. Wie damals bei uns während Corona mit Clone Wars zum Beispiel, glaube ich.
Oder Community auch.
Community, genau.
Auch so ein, oder Avatar.
Ja, aber ich glaube, also ja, es ist halt alles noch international, aber.
Genau, stimmt, ja.
Genau, in der Serie, es fängt damit an, dass halt die Mutter ihren Kindern verkündet, dass sie mit ihrem Freund zusammenziehen möchte. Und das machen sie auch. Und das ist der Metin, das ist ein türkischstämmiger Typ und der, aber ich glaube, das ist Polizist auch und die wollen halt dann zusammenziehen, weil die beide halt jeweils Kinder haben und deswegen ziehen sie ein neues Haus in Berlin dann ist die Tochter, die ist im Mittelpunkt, diese Protagonistin. Ich habe gerade ihren Namen vergessen, ich weiß nur, dass sie immer Gürkchen genannt wird. Mhm. Scheiße, wie heißt sie denn nochmal? Lena?
Ich weiß es nicht. Soll ich nachgucken?
Nee, ich glaube, die heißt Lena.
Okay.
Aus ihrer Perspektive, das hat meistens erzählt. Das ist ganz lustig, weil die soll, glaube ich, so 16 sein ungefähr. Aber die Schauspielerin ist schon über 20, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und es gibt auch eine Szene, wo man sie einfach nackt sieht fast. Mhm. Das ist halt so ein bisschen okay.
Ja.
Also 2000er, ne? Und deswegen wird am Anfang komplett die Klischees halt aufgezeigt, wegen, oh, das ist so krass und bla und bla und sie ist halt mega überfordert und ist halt auch wirklich, haut sie manchmal racist Slurs raus und man ist halt so, wie soll ich jetzt mit dieser Figur sympathisieren? aber es legt sich halt im Laufe der Serie und merkt man doch so ein bisschen, dass da sehr viel Herz drin steckt in der Geschichte. Ja.
Ja, türkisch für Anfänger.
Ja.
Das war jetzt die erste Staffel, wie viele Staffeln gibt's?
Ich glaube 3.
Ja.
Und dann noch einen Film. Ja, und der Film.
Der große Durchbruch Elias Mbarek.
Ja, der Film erzählt irgendwie nochmal die ganze Handlung von der gesamten Serie.
Achso, also es ist keine Fortführung.
Es ist so eine Art Reboot. Mhm. Es soll wohl als beides funktionieren können. Sowohl als Neuerzählung als auch als Fortsetzung. Aber ich schätze mal, es ist eher halt mehr Reboot. Yes, also die habe ich dann noch gesehen. Also ich habe wirklich viele eher Serien geschaut. Ich kann nicht so committen zu einem Film, was eigentlich lustig ist, weil es normalerweise andersrum ist.
Ja, genau. I see, ja.
Deswegen, mal schauen. Aber, wer weiß, in kommender Zeit, vielleicht gucke ich dann wieder mehr. Und dann, ich wollte immer noch My Sassy Girl schauen. Ich habe dann nur die erste Hälfte gesehen. Das ist ein richtig geiler koreanischer Film, wo es, ich weiß gar nicht so, wie man das schreibt, du hast ihn ja gar nicht gesehen, aber es ist ein bisschen, einfach nur so ein Vibe mit V.
Ja.
das ist einfach so ein Mädel, die dann vorbeikommt und die ganze Zeit einfach nur Assi ist. Und das ist richtig lustig. Das ist richtig geil. Ja, Shoutout an dieser Stelle.
An my sassy girl.
Yes. Ich habe ja Minecraft gespielt.
Ah ja, ich hatte auch noch mal irgendwie noch so eine...
Hast du den Minecraft-Trailer gesehen?
Ja, wir haben Juli. Oder wann auch immer dieser
Trailer. Nee, der kam, das ist noch nicht so lange her, glaube ich, dass der rauskam, der Trailer. Weil jetzt erst vor kurzem kam noch so eine erweiterte Szene mit Steve, der halt in den Crafting Table zeigt, this is a crafting table.
Ja, es gibt so ein bisschen die These, weil Jack Black sich so ein bisschen komisch verhält in diesem Clip, ne?
Die ganze Zeit.
Dass der eigentlich gar nicht Steve ist. Oder dass er eigentlich nicht nett ist oder so. Dass der eigentlich der True Villain ist, keine Ahnung. In dem Trailer werden ja immer die Zombie-Pigmen so ein bisschen aufgezogen als die wahre Bedrohung, aber keine Ahnung.
Ich glaube, es ist einfach Jack Blacks Art und Weise.
Genau, wollte gerade sagen, vielleicht verhält sich Jack Black auch einfach komisch. Ach, der Arme.
Ja.
Ja, nicht der Arme, der wird ein Shit-Ton of Money für diesen Film gekriegt haben. Es gab da auch so Behind-the-Scenes-Looks, dass die so einen Großteil von diesen blockigen Sets halt tatsächlich gebaut haben. Und ich denke so, dann hat sich das aber echt nicht gelohnt, weil es wirklich sehr künstlich aussieht. Also halt alles so sehr nach Green, also halt natürlich ne, diese großen, diese weiten Shots und so, das ist ja, das kommt natürlich aus dem Computer. Aber das andere, das ist so, das ist einfach alles scheiße. Das hätte einfach kein Realfilm sein müssen. So. Ja, keine Ahnung.
Ja, aber ich habe dann, als ich wieder Minecraft gespielt habe, gemerkt, dass ich überhaupt nicht bauen kann.
Ja, das war auch mal. Sieht
hässlich aus.
Ja, ich war ja immer so ein PvP-Spieler in Minecraft. Also ich habe ja immer nur halt das so kompetitiv gemacht. Ich habe nie selten diesen Chill-Faktor irgendwie gehabt. Und habe auch immer richtig beschissene Häuser gebaut, glaube ich.
Aber das Ding ist, es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, Häuser zu bauen. Vor allem Build-Battle halt bei diesen ganzen Servern.
Ja, das ist geil.
Ich habe da nie gewonnen, aber ich weiß auch, ich war immer so richtig froh, wenn ich mal nicht letzter
war. Das macht Bock, ja. So in meinen späteren Minecraft-Jahren war ich da dann besser drin. Und es gab auch mal so einen Montags-Miner, hieß das, glaube ich, auf so einem deutschen Server, wo man halt wie Scribbly.io sozusagen, also halt Montagsmaler, aber halt in Minecraft bauen musste. Das fand ich auch sehr interessant. Das gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Gibt's ja alles gar nicht mehr. Ja, wir sind ja mittlerweile in 1.21. Ich glaube, ich habe aufgehört mit der 1.12 oder so, 1.14. Das ist schon verrückt.
Ja.
Minecraft.
Das waren noch Zeiten, ne?
Ich habe noch zwei weitere Filme gesehen. Ja. Wir haben übrigens noch Megalopolis gesehen.
Ja, denn das ist
auch... Hast du ja eben schon angesprochen.
Ja, ne? Einer von den Filmen, die man gesehen hat. Also das ist halt wirklich... Ist eine Experience, aber...
Ich fand ein ehemaliger Gast aus unserem Podcast, und zwar die Charlotte, hat den Film geloggt auf Letterboxd mit 4 Sternen und hat geschrieben, loved so hard I had to take my glasses off. Also einfach so irgendwie als Komödie irgendwie wahrgenommen, was ich auch irgendwie einen spannenden Eingang finde. Und ich muss sagen, er hat mich jetzt nicht doll gelangweilt oder ich war nicht wütend über den Film. Weißt du? Ich war halt so ein bisschen...
Enttäuscht.
Ja, enttäuscht trifft es halt schon eher, also halt einfach das, dass ich habe geschrieben, am Ende macht der Filmemacher den Film vor allem für sich und sekundär für das Publikum, nie war das so klar wie hier. Dass Francis Ford Coppola sich gedacht hat, das ist meine Vision und ist dann halt so voll am Rumspinnen gewesen und so und hat halt so voll an dem Publikum vorbeigeredet und das soll man auch mal dürfen. Das kann auch nicht jeder, das kann halt vor allem Francis Ford Coppola in seinen späteren Jahren, nachdem er halt irgendwie Filme gemacht hat, die extrem viel Geld auch eingespielt haben und so. Aber es ist halt auch eine Form von Kunst, also keine Ahnung, eine abstrakte Kunst.
Alles Kunst.
Ich habe halt gehört, dass hier die Kollegen von CSB haben das in ihrer Kritik gesagt, dass Francis Ford Coppola sich extra vorgenommen hat, Anti-Woke zu besetzen und SchauspielerInnen zu besetzen, die halt eher problematisch sind. Also nicht der gesamte Cast, keine Sorge, du hast nicht den Adam Driver Shitstorm verpasst, aber Shia LaBeouf.
Ja, klar.
Und Dustin Hoffman auch.
Dustin Hoffman, echt?
Ja, das war... Och, scheiße. Ja, da war auch... Ich mag Dustin Hoffman eigentlich auch. Oder also... Wenn der irgendwas Böses gemacht hat, mag ich ihn nicht. irgendwas war da. Aber genau. Und vor allem bei Dustin Hoffman wirkt es dann auch so... Der war ja 2 Minuten in dem Film oder so. Hättest du auch einfach irgendwen anders besetzen können. Das war dann halt so ein bisschen unnötig. Aber dass das wohl mit Absicht war, da nochmal so Schauspieler irgendwie unterzuschieben, die nicht den besten Ruf genießen. Von der Woke-Community.
Scheiße, ey. Ja, scheiße, aber der war auch so random. Keine Ahnung. Deswegen, der Film war interessant, das war aber eher so eine Art Theaterstück, wo man sich denkt, was willst du mir jetzt sagen? Mhm. Und so. Und diesen Fetisch mit Schöpfung und sowas, ja, ist, glaube ich, auch schon sowas sehr gender-coded. Also vor allem so Männer, die halt Bock haben. Deswegen, wenn du zum Beispiel Skyscraper anschaust, also nicht den Film,
ach so,
sondern die
Wolkenkratzer, die Bauwerke.
Genau, die sind, habe ich mal gehört, halt extra in Phallusform.
Ah, okay.
Und deswegen so hoch wie möglich.
Spannend.
So
feministische Architektur.
Antifeministisch ist das.
Nee, aber das feministische Architektur-Theorie.
Kann sein, ja.
Ja, weil solche Gedanken machen sich ja keine Männer, oder?
Nee, also ich glaube
von wegen, ah ja.
Who knows? Aber deswegen ist ja der ganze Film auch so drauf aufgelegt, oh, der Mann, und der muss halt nur seine Frau finden und dann,
ja,
also nicht spoilern, aber schon spoilern. Und er will dieses Megalopolis bauen und so, das ist ja auch eigentlich so riesig und hoch und bla. Und
ja,
man weiß eigentlich gar nicht genau, was es jetzt ist und was überhaupt die Welt ist, in der es spielt.
Ja.
So, und es soll es halt irgendwie Rom sein.
Oder auch New York. Also eigentlich ist es eine Fusion aus Rom, also aus dem antiken Rom und dem modernen New York. Aber eigentlich lässt sich nicht wirklich viel von Rom merken, außer dass die Togas tragen und Cäsar heißen.
Ja, ist halt so ein bisschen so plakativ vom Wegen. Aber es hat auch, glaube ich, so ein sehr konservativer Kink, dass man halt sagt, okay, schaut mal, wir haben das Römische Reich hier verarbeitet. Oh mein Gott, wie geil, ne? Geschichte und bla. Am besten kommt auch Bismarck vor. Und dann sind auch noch alle deutschen Fans so richtig, boah, ja, boah, Bismarck. Und so fühlt sich der Film an. Ey, kennt ihr nicht Geschichte? Kennt ihr? Voll geil, ne? Weißt du was? Das ist der Film, das ist eine Metapher. Genius! Bravo! Oh, da wünsche ich, weißt du, das ist das Lustige an der ironischen Breaking Bad Community. Dass sie bei allem mittlerweile bei allem einfach Bravo Vince schreiben. Also wegen Vince Gilligan.
Vince Gilligan, der Schöpfer von Breaking Bad.
Ja, und ich glaube, mein Lieblingskommentar ist, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich sogar schon mal im Podcast gesagt, dass einer mal gepostet hat, von wegen, ich schaue mir Breaking Bad an und ich mag die Serie sehr, aber ich verurteile natürlich auch alles, was Walter White macht. Deswegen sitze ich jedes Mal vorm Fernseher und wenn Walter irgendwas macht, was ich nicht gut finde, dann schüttel ich den Kopf. Genau.
Damit ich dann auch für mich weiß, dass das nicht gut ist.
Er hat wirklich Angst, dass ich immer wieder gucke und so, findest du es etwa gut? Nein,
das geht ganz, ja gar ganz nicht. Schlecht. Ich habe gerade übrigens als Nachreichung nochmal, Dustin Hoffman wurde in mehreren Fällen sexuelle Belästigung vorgeworfen.
Oh shit.
Also es gab wohl mal einen Fall, wo eine Schriftstellerin davon erzählt hat, dass sie, als sie 17 Jahre alt war, sexuelle Belästigung erfahren hat, als sie ein Praktikum gemacht hat von Dustin Hoffman. Und das ist nicht der einzige Fall, es gab wohl über sechs Frauen, die ihm Belästigung vorgeworfen haben. Unter anderem auch mit Meryl Streep, wurde hier auch gerade genannt.
Na krass.
Genau, also deswegen muss nicht unbedingt sein. Aber das habe ich auch nicht so mitbekommen. Das war noch vor MeToo 2017.
Ah, okay.
Also nur vielleicht so in den Anfängen davon, deswegen.
Hat er seitdem noch irgendwas gespielt außer Megalopolis?
Er hat in Kung Fu Panda mitgesprochen.
Lol.
Kung Fu Panda 4 auch. Also auch Kung Fu Panda 3 war, glaube ich, seither auch nochmal. Hat er immer mal wieder so ein paar Sachen gespielt. The Marywood Stories hat er damals auch noch gespielt von Noah Baumbach.
Hä, das war von Noah Baumbach, The Marywood Story?
Ja.
Ich dachte, das wäre von Adam Sandler gewesen.
Nee, es war mit Adam Sandler.
Ach so. Und
eine ganz, ganz tolle Darbietung von Adam Sandler. Adam Sandler und Ben Stiller, diese da. Ja, muss ich mal wieder gucken, den Film. Ganz, ganz toller Film war das. Naja. Ja, so viel zu Dustin Hoffman. ich glaube, wir sind jetzt schon ganz gut fortgeschritten. Ne? Ich glaube, wir müssen mal. Gehen wir in die. Hast du noch was?
Nö.
Megalopolis haben wir jetzt auch. Also
ich glaube, darüber wurde auch schon genug gesprochen.
Ich frage mich halt echt, was das für ein Film sein soll für Otto Normal. KinogängerInnen, weißt du, die halt reingehen und sich denken, ne, und halt, also so einen Film kriegt man echt selten irgendwie vor Augen.
Ja, es ist ja geil, dass er wirklich richtig viele Filme gemacht hat, einfach nur um diesen Film selbst produzieren zu können.
Ja.
Und dann mit Konstantin-Filmen. also, sorry, nichts gegen Konstantin-Filmen, aber ist schon so Francis Ford Coppola, internationaler, großer Regisseur und dann sowas.
Ja.
Und von seinem letzter Film war ja vor 10 Jahren oder so.
Ja.
Deswegen stimmt. Auch nochmal heftig, dass er dafür alles Geld gemacht hat.
Aber ja, er hat wohl auch einige schlechte Filme gemacht. Also ja, da wird gar nicht so viel drüber gesprochen. Das ist so, das ist der Regisseur von Apocalypse Now und von den Pate-Filmen und dann so, ja, und noch so ein paar andere. Hat man ja eher selten.
Nee, das stimmt. Vor allem, oh, das war interessant, da stand wieder An American Zoetrope Production und ich dachte, American Zoetrope, das ist seine Produktionsfirma, dass die pleite gegangen ist irgendwie in den 80ern oder sowas. Mhm. Deswegen war ich so ein bisschen verwundert, dass ich das nochmal gesehen habe, aber ich weiß auch nicht, vielleicht haben die Firma noch neu gegründet.
Ja, oder halt noch so ein Credit von der Pre-Production oder sowas.
I don't know.
Noch zwei Shoutouts, einmal ein Mike Leigh-Film Another Year, den habe ich jetzt das zweite Mal gesehen, haben wir auf DVD geguckt. Wirklich toll, also Mike Leigh ist ein britischer Regisseur, sehr, sehr dialoglastig und mit Jim Broadbent in der Hauptrolle und Ruth Sheen und es geht um quasi ein älteres Ehepaar, welches ein ganz tolles Leben führt und es kommen halt immer ganz viele Freunde von denen zu denen, um mit ihnen über ihr schlechtes Leben zu reden. Ein ganz, ganz toller Film.
Ganz toller Film.
Ja. Super. Nee, aber wirklich, wollte ich nur nochmal erwähnt haben, weil dann habe ich alle abgehandelt, die ich im Oktober gesehen habe. Und His Three Daughters ist ein neuer Netflix-Film mit Elizabeth Olsen, Carrie Coon und Natasha Lyonne. Und da geht es quasi um drei Schwestern, die sich verstritten hatten und die nochmal zusammenkommen, weil ihr Vater im Sterben liegt. Sehr herzerwärmend, spielt eigentlich dauerhaft nur in einer Wohnung. Natürlich auch ein sehr dialoglastiger Film, aber ich glaube, der würde dir auch gefallen. Thema an.
Okay.
Ist jetzt gerade auf Netflix gekommen. Ist eine gute Nummer. Okay. Natürlich auch sehr traurig, ne? Aber wunderbar geschrieben, wunderbar gespielt.
Okay.
So.
Dann wollen wir mal hören, was wir hier für Fragen bekommen haben, war?
Der Filmfritzen Fragenflash.
Also ich finde eigentlich das, was ich gerade davor gemacht habe, besser als Intro.
Lass okay, dann, wir ändern das.
Und dann machen wir einfach Musik drunter.
Ich habe jetzt immer, genau. Oh, mal schauen, was wollen wir von fragen. genau, ich gucke mal kurz rein. Ich habe es gerade gar nicht hier vorbereitet, aber genau. Boah, ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen spontan, ne? Freestyle. Welchen Film sollte man niemals mit Eltern schauen? LG von Nandis Schwester, hat sie dazu geschrieben. Ah. Deswegen lese ich es jetzt einfach mit vor. Ich sage es aber.
Sind alle anonym außer Nandis Schwester, weil.
Ja, aber sie hat es mit in die Dings geschrieben, deswegen auch okay. Liebe Grüße ist zurück. Okay. Aber,
Welchen Film sollte man nie mit seinen Eltern schauen? Eigentlich alle Filme, aber weil sie sich immer miteinander reden oder so, es kommt wie.
Das ist das, so ein Ding, ne? Da regt sich Jana auch immer drüber auf. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Film mit meiner Mutter geschaut habe. Es muss 2009 gewesen sein. Hannah Montana, der Film oder so.
Mit meiner Mutter geht's eigentlich auch. Aber ich habe zum Beispiel meinen Großeltern mal einen Film geschaut. Und dann zeigt sie so, ich glaube, wir haben Indiana Jones geschaut, den ersten. Und dann haben wir das so angeguckt und sie so, oh ja, das ist Harrison Ford. Ne? Bekannter Schauspieler. Die ganze Zeit, oh nein, das tut auch weh. So, richtig lustig. Ja, ich weiß gar nicht. Also
ich finde es auch.
Die schnelle Antwort ist halt immer irgendwelche Sexfilme.
Genau, so 50 Shades of Grey oder
aber
so.
Aber ich würd vielleicht sonst eher einen langweiligen oder sehr langsamen Film nehmen, also eben nicht nehmen, weil dann halt irgendwann zwischendurch kommt, ja, wollen wir noch was essen? Oder willst du ich hole noch mal was, ne? So, das macht die ganze Immersion kaputt. Also sowas wie, weiß nicht, Blade Runner zum Beispiel. Da würde ich nämlich dann, glaube ich, den würde ich lieber vielleicht nicht alleine, aber halt mit einer Person, die nicht nebenbei das Potenzial hätte, auf ihr oder sein Handy zu schauen oder was zu sagen. Weil das ist das krasse Ding. Boomer sind so oft an ihrem Handy.
Ja, voll. So. Genau. Also ich meine, viele Menschen sind sehr oft an ihrem Handy. Ja. Aber ich nehme das auch immer mehr wahr, dass die Leute, die mich immer früher damals dafür kritisiert haben, dass ich am Essenstisch mein Handy draußen habe, heute die ganze Zeit ihr Handy am Essenstisch draußen haben und die ganze Zeit direkt gucken müssen, wenn es gerade klingelt, weißt du? Weil es ja auch klingelt. Bei uns klingelt das ja nicht. Das vibriert allerhöchstens. Aber, ja, genau, und das, ja, es betrifft eben alle, ne, aber halt, da hast du schon recht, das machen Boomer oder auch Gen X, das ist die Generation nach Boomern, relativ häufig.
Vor allem auch nicht ein Film, den man selber sehr mag und dass man sich denkt, okay, ich möchte den Film jetzt jemandem zeigen, weil oftmals schlafen Eltern auch ein beim Film schauen. Ja. Deswegen, wenn einfach ich würde sagen, ein Film, den man noch nicht gesehen hat, sollte man mit seinen Eltern schauen, weil dann ist für beide eine neue Experience und man hat keine Erwartung dran, okay, das passiert jetzt. Ja. Mal sehen, wie die Person darauf reagiert, sondern ich würde einfach sagen, irgendein Film, den beide noch nicht gesehen haben, vielleicht eine leichte Komödie oder sowas.
Genau.
Je nachdem, wie die Elternteile sind.
Irgendwas, was halt so ein bisschen so eine mainstreamige Narrative hat und der nicht zu lang ist. Also der 90 bis 100 Minuten. Das heißt, alles andere ist eigentlich schlecht, den mit Eltern zu gucken. Und ich finde den Kommentar, den du bringst, auch ganz gut mit, von wegen deinen Eltern am besten keine Filme zeigen, die einem was liegen.
Ich hab mal traurig.
Die Kollegen von, also es gibt bestimmt auch viele Leute, die irgendwie richtig gern mit ihren Eltern Filme gucken oder so, aber die Kollegen von Gemischtes Hack haben, da hat der Tommy Schmidt hat mal so eine Beobachtung erzählt, dass Väter, ich weiß nicht, ob du das teilst, wahrscheinlich nicht, aber Väter häufig so die Angewohnheit haben, du guckst irgendwie mit deinen Geschwistern oder so einen Film oder eine Serie im Wohnzimmer und dann kommt der Vater rein und sagt so, was gucken die hier gerade für Scheiße? Einfach auch, wenn die gar nicht so was mitbekommen, aber einfach auch so, ne, so verletzend einfach irgendwie. Und ich habe das tatsächlich noch so in Erinnerung, dass das tatsächlich, was gucken die hier gerade für Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? auch nicht, also keine Ahnung, wie aber zu welchem Grad das despektierlich gemeint ist, aber das ist tatsächlich auch so ein Ding. Und es gibt ja auch diesen Trope von wegen, du guckst was im Wohnzimmer und der Vater kommt rein und dann sagst du, was guckt denn ihr da? Und dann bleibt er kurz stehen und dann lehnt er sich so ans Sofa an und dann setzt er sich so hin, weißt du, aber tut noch so, als würde ihn das nicht interessieren, aber dann interessiert es ihn doch. Das ist hoher Grad an Appreciation sozusagen, die dann damit ausgedrückt wird.
Das ist auch viele nicht, dass es eigentlich eine chemische Reaktion im Körper ist, weil du halt Vater wirst.
Das
passiert automatisch.
Ja, aber es gibt ja schon, also da gibt es wirklich viele Sachen, die wirklich so richtig Dad-mäßig sind, ne, die dann so gedacht sind. Genau, auf jeden Fall gute Antwort. Ich habe auch noch ich sage Spider-Man No Way Home oder sowas. Oder Avengers Infinity War.
Wenn man so wie erklären muss.
Ja, genau. Ja. Wo die dann auch so, weißt du, von wegen, ja, wer ist das jetzt? Und ne, keine Ahnung, also einfach so mitten in so ein Franchise reinwerfen, wo die gar keine Ahnung von haben. Das wäre, glaube ich, ganz furchtbar.
Ja, auch, muss auch passen, auch manche Animationsstile, dass sie da auch nicht so drauf sind. Also das Ding ist, ich habe meine Mutter mal ausgetrickst, weil ich meinte halt, wollen wir einen Film schauen, einen Animationsfilm? Hm. Ja, okay, das ist so im Stile von Heidi und Biene Maya. Ich glaube, Biene Maya auch, bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall Heidi und so, ja. Und Heidi ist ein Anime.
Ja.
Heidi ist eine japanische Produktion.
Ja.
Und wenn man sonst sagt, lass uns Anime schauen, so japanische Animationsstil, sagen, ach nee, ich mag das ja so.
Ja, genau.
Hast du Heidi gesehen? Ja, klar.
Ja. Ja, Avatar The Last Airbender ist ja kein Anime, aber er lehnt sich ja an Animes an.
Ja.
Deswegen ist es ja auch der Zeichen, der Stil sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Also von daher ist diese Argumentation immer blöd und dumm. Aber ja, ich weiß nur, dass ich da mit meiner Mutter auch mal Chihiros Reise und Zauberland geschaut habe und der Film hat sie sehr, sehr verstört.
Oh ja,
Aber verstehe ich auch. Also es liegt auch wahrscheinlich ein bisschen an dem Film. Ja. Aber nicht am Animationsstil. Aber so kann man Leute auch austricksen. Man sagt, das ist doch, ja, Heidi, kennst du?
Ja.
Voll schön.
Genau.
Ja.
Ja, ich glaube, wir haben die Frage hinreichend beantwortet.
Ich glaube auch.
Auf jeden Fall gute Frage gewesen auch.
Dankeschön.
Wie oft denkt ihr über Licht im Film nach? In Klammern diegetisch, extra diegetisch, blablabla. Also vielleicht nicht unbedingt mit Bezug auf diese Begriffe, aber wie oft denkt ihr über Licht im Film nach?
Öfter mittlerweile, seitdem wir halt auch selber ein bisschen mehr darauf geachtet haben bei unseren eigenen Sachen. Also sieht man ja bei unserer Podcast-Produktion, wie viel Licht hier ist. Nein,
wir haben hier drei Scheinwerfer stehen.
Das ist eigentlich ein bisschen egal. Aber ich bin manchmal sehr verwundert darüber, wie gut manche Bilder aussehen, obwohl sie so dunkel sind. Dann denke ich mir, okay, das ist schon ganz schön gut belichtet, weil es halt auch gut so bearbeitet werden konnte, dass es halt nicht künstlich aussieht. Und da freue ich mich immer drüber, auch wenn es halt, auch das, wenn du halt merkst, okay, das ist kein Bildrauschen oder so, ist das einfach sehr gut aufgenommen. Es gibt auch Filme, da ist das halt wirklich so ein Stilmittel, dass das Licht nochmal einscheint und dann hat es sowas, ja, auch extra diegetisches, würde ich, glaube ich, schätzen, ist der Begriff dafür. Zum Beispiel der Film Night and Fork in Japan, ich glaube, das war der, den habe ich gesehen. Und da geht es dann auch darum, das ist so ein bisschen wie das Brechtsche Theater, dass du halt die Immersion brichst die ganze Zeit. Und dem Publikum zeigst, ey, schau mal, du guckst gerade einen Film, das ist nicht echt. Du sollst nicht in der Welt drin sein, sollst eine Außenperspektive haben, um das selbst reflektieren zu können. Toll, reflektieren wegen nicht, toll. und da ist es auch so, dass einfach mal randomes Licht angeschaltet wird und dann auf die Figuren drauf projiziert wird, obwohl es halt nicht gerade in der Handlung passiert. So. Da denke ich schon häufiger drüber nach, aber halt vor allem in dunklen Szenen, denke ich mir, boah, das haben sie gut gemacht.
Vor allem, weil Filme heutzutage auch teilweise so eine Angewohnheit haben, viel zu dunkel zu sein. Also dass es einige Filme gibt, wo man bei Dunkelheit auch überhaupt nichts sieht. Gerade wenn man nicht in einem Kinosaal sitzt oder so. Ist ja auch natürlich schwierig, ne? Aber
Ich habe eher das Gefühl, dass teilweise der Kontrast fehlt. Wenn du zwischen Marvel-Produktionen schaust, dass halt entweder alles hell ist oder alles dunkel.
Ja.
Und so diese krassen Sprünge zwischen, okay, eine Figur zum Beispiel ist sehr hell durch Licht, durch das Fenster oder sowas. Das fehlt mir bei solchen großen Produktionen oftmals.
Mhm.
Auch Fall Guy zum Beispiel. Obwohl, da gab es auch ganz lustige Bildeffekte.
Lichteffekte.
Ja.
Ich finde, wenn man sich manchmal die Frage stellt, du guckst dir eine Szene an aus einem professionellen großen Hollywood-Blockbuster und dann guckst du dir eine Szene an aus einem Amateur-Laien-Film sozusagen. Mhm. Heutzutage ist die Kamera gar nicht mehr der große Unterschied. Also du kannst mit einer iPhone-Kamera ein Kino, also ein Bild erzeugen, was Kino-Qualität haben könnte.
Zumindest das imitieren kann, ja.
Genau, was es imitieren kann. Also das ist meistens gar nicht das, was es professionell aussehen lässt. Und es ist sehr häufig, also die Tiefenunschärfe ist ein so ein Ding, also dass der Hintergrund nicht scharf ist, das wertet das schon mehr sehr auf. Aber das Licht, also das Licht spielt da ja auch noch mit rein, aber das Licht lässt immer so einen Filmlook erstellen im Vergleich dazu, wenn man sich da halt gar nicht drum kümmert. Und deswegen habe ich zum Beispiel gestern, während ich Hubie Halloween geguckt habe, auch gedacht, ich frage mich, ob ich dieses Bild hier recreaten könnte, sozusagen. Mhm. Ob ich auch so ein Bild erschaffen könnte, was ich Leuten zeigen könnte und die mir sagen würden, das ist aus einem Film, weißt du?
Ja.
Genau, und ich denke da, also es crosst eher selten irgendwie mein Mind, wenn ich im Kino sitze, idealerweise, weil ich halt ungern über die technischen Aspekte eines Films nachdenke, während ich ihn gucke. Ich muss sehr häufig noch drüber nachdenken über unseren Kollegen Viktor, liebe Grüße, der ja damals die Uelzner-Filmrolle gewonnen hat, da haben wir ja mit Philipp drüber gesprochen. Hast du übrigens gesehen, die haben uns repostet, ja. Unsere Folge, sehr freundlich. Hat mich sehr gefreut. Genau, und der Viktor, der hatte nämlich auch schon mittlerweile schon seinen zweiten Spielfilm abgedreht und wir wurden zur Premiere von seinem ersten Spielfilm eingeladen damals.
Mhm.
Und er hatte dann nämlich erzählt, dass er nie mit künstlichem Licht dreht. Er dreht immer nur mit natürlichem Licht. Und
aber ich weiß nicht, ob er das immer noch macht.
Das weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall war sein Uelzner Filmrolle-Gewinner und alles wird wie früher und sein erster Spielfilm halt nur mit natürliches Licht.
Ja,
Schatten über mir.
Ja.
Oder mein Schatten über mir, genau.
Ja. Oder dein Schatten über mir, weiß nicht.
Schatten ist über irgendwem.
Ja.
Und das finde ich super faszinierend. Und also total krass, weil das ja auch ein Commitment ist irgendwie. Mhm. Und man da ja schon allein aufpassen muss, dass man überhaupt alle Bildinformationen sieht, die man möchte, dass man sie sieht.
Ja.
Genau, und da denke ich auch noch häufig drüber nach, weil das ja auch unkonventionell einfach ist. Ich würde so sagen, vielleicht denke ich pro Film einmal übers Licht nach oder so.
Mhm.
Manchmal, wenn ich halt auch sehe, okay, dieser Shot sieht richtig gut aus. Woran liegt das, dass dieser Shot gut aussieht? Das ist häufig die Wahl der Kameraeinstellung, aber eben teilweise eben auch, wie das Licht in diesen Raum jetzt fällt oder so.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, und kommt natürlich auf jeden Fall, ich denke halt weniger die Beschäftigung mit der Filmwissenschaft, sondern halt eher das eigene Produzieren von Filmen. Dass da damit reinfließt.
Ja, ich glaube eher bei Diegese denkt man eher bei zum Beispiel bei Musik denkt man eher drüber nach, okay, ist es jetzt diegetisch oder nicht?
Mhm.
Hören das die Figuren nicht und da gibt es halt manchmal geile Funktionen, wo das halt offen gelassen wird oder wo das halt so kombiniert wird, wie zum Beispiel wenn Edgar Wright bei Baby Driver zum Beispiel am Anfang die Lyrics auch noch irgendwie in der Gegend rumstehen. Ist halt so, was ist es jetzt? Und
genau.
Das sind meistens Sachen, wo ich mehr über die Diegese nachdenke als beim Licht.
Ja, genau. Da stimme ich dir zu. So, ich bin gerade noch... Kannst
du mir Diegese noch erklären als Begriff?
Du hast doch, du sagst doch immer, Diegese heißt eigentlich
Fiktion.
Ja, also, ja.
Ist es in der Welt real oder nicht?
Genau.
Wenn es in der Welt real ist, dann ist es diegetisch. Also wenn ich jetzt Musik höre in einem Film mit Kopfhörern und dann höre ich die wirklich, hört die Figur die auch, dann ist es diegetisch. Wenn nur wir die Musik hören während einer Action-Szene, dann ist sie nicht diegetisch, weil die Figuren die nicht hören, sondern nur das Publikum. Und manchmal gibt es ein paar Mischformen, da wird es interessant.
Mm.
So, hast du eine Frage rausgesucht?
Ja, ich glaube, wir nehmen noch eine. Kann man heutzutage, also die wurde mir per WhatsApp gestellt, deswegen ist sie länger, kann man heutzutage Filme stumm schauen und trotzdem genug verstehen? Also ist heute visuelle Sprache noch genauso zuverlässig wie zur Stummfilmzeit? Lässt sich ein Unterschied in verschiedenen Genres oder Herkunftsländern erkennen?
Also so pauschal kann man es nicht sagen. Punkt.
Okay, aber, danke. Nein. Danke für diese Frage.
Also natürlich, proportional gesehen sind es weniger Filme, die rein durch Bildsprache funktionieren, was jetzt verglichen mit der Stummfilmzeit angeht.
Ja.
Aber ich würde eher sagen, im Animationsbereich wird sehr darauf geachtet, dass die Figuren das auch so aussagen, vor allem bei Kinderfilmen, weil das halt da die Wörter auch weniger wichtig sind als und es kommt aber an, welcher Regisseur, welche Regisseurin, also zum Beispiel bei Denis Villeneuve würde ich auch sagen, dass es eine ähnliche Kerbe schlägt von der Bildsprache her. Aber vor allem bei Animationen, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann.
Ja, also ich denke halt einfach, da du nach der Stummfilmzeit halt die Gelegenheit hast, Dialog zu benutzen, wird es auch benutzt und dementsprechend ist es halt also schwierig, einen Film sich ohne Dialog anzugucken, welcher Dialog benutzt. Und ich glaube aber, dass viele Filme, gerade halt so Mainstream-Filme, sehr doll bei Kommunikation auf Dialoge setzen, sozusagen. Also halt nicht das Medium-Film komplett ausschöpfen, als das, was es ist, als visuelles Medium. Ich finde aber auch, und das finde ich anzukreiden, man kennt ja auch diesen Grundsatz Show, Don't Tell, also zeig mir lieber Dinge, statt dass du sie mir erzählst, lass mich mehr teilhaben an dem Film, dass ich halt selber Zusammenhänge herstelle und so. Ich finde aber auch, dass Dialog und Drehbuch auch eine Kunst ist und dass es da eben, dass ich das auch sehr schön finde, wenn ein Film auch das als Verkaufsmerkmal hat. So wie bei His Three Daughters zum Beispiel. Da geht es vor allem um den Dialog und weniger um die visuelle Sprache. Und da kann ich auch nochmal König der Löwen ansprechen, 2019. Weil wenn du dir König der Löwen 2019 ohne Dialog anguckst, dann guckst du dir eine Naturdoku an. Dann hast du ja überhaupt, also die Löwen sprechen ja überhaupt nicht mit ihrer Mimik. Ne? Mhm. Das ist dann ja auch wieder eine Schauspielfrage teilweise. Also nicht bei den Löwen.
Kann ich nur.
Dass die halt, dass die Schauspielenden halt auch mimisch sich ausdrücken und so, genau.
Ich muss auch gerade an einen Film denken, einen Bud Spencer und Terence Hill Film. Mhm. Also diese italienischen Filme, 70er, glaube ich. Sehr großer Fan. Und da haben die halt, weiß ich noch, es gab eine Szene, wo jemand halt die Geschichte erzählt hat zwischen zwei Leuten. Oder irgendwie eine Backstory von wegen über den Vater von der Figur oder sowas. Und da hat man, habe ich mir als Kind immer gewünscht, ich will das sehen. Ich will das jetzt sehen und nicht, dass mir irgendwer erzählt. Aber je mehr ich habe da wirklich sehr oft noch drüber nachgedacht und das habe ich, weiß nicht, mit 6 oder so habe ich diesen Film gesehen. Auch viel zu früh eigentlich. Aber für mich hat es auch nochmal so was ganz anderes, wenn du es halt im Film selbst auch nur erzählst. Also du musst auch nicht jeden Flashback zeigen, weil dadurch bildest du halt dein eigenes Bild im Kopf, wie diese Geschichte abgegangen ist und dadurch hast du halt nochmal was Mysteriöses. Und das ist halt das Ding, da ist es halt tatsächlich Anti-Show, Don't Tell, sondern halt erzähle es lieber, damit du halt es nicht entmystifizierst. Und das ist ja zum Beispiel die große Kritik von vielen Leuten an den Prequels, an den Star-Wars-Prequels gewesen, dass sie gesagt haben, ja, jetzt weiß ich ja, wie diese Jedi aussehen, voll langweilig und die Bürokratie und es ist alles so einfach und also nicht einfach, aber es ist halt so nicht mehr so mystisch, weil du halt alles siehst tatsächlich und nicht mehr erzählt wurden. Die in den Star Wars Originalfilm gab es ja keine Flashbacks.
Ja.
Da wurde nur erzählt. Und das ist das Krasse.
Stimmt, ja.
Weil genau das wird ja geliebt in Filmen. Also es ist nicht nur Show, Don't Tell, sondern halt Show, wenn es passt. Dann tell nicht. Also es kommt voll drauf an. Also das bezieht sich ja vor allem auf sowas wie auf so schlechte Dialoge, die einfach so sind wie, ich muss immer an das Beispiel denken aus einem Film, den ich nicht gesehen habe, aber aus einer Kritik, wo das erwähnt wurde, wo ich auch war, okay, muss ich den Film auch nicht sehen, das ist ein Dwayne Rock Johnson Film, nämlich Skyscraper.
Ja, ja. Von bei den Skyscrapern.
Ja. Und das fängt wohl irgendwie damit an, dass er irgendwie so da lang geht, oh, hallo meine Familie, oh, hallo Schatz, du bist mein Mann oder sowas, ey, George kommt doch später vorbei, dein bester Freund und so, wo man sich denkt, okay, jetzt habe ich so viele Informationen herausgefunden, die hätte man mir vielleicht nicht sagen müssen, sondern das hätte man mir zeigen sollen. Ja. Aber wenn man halt zum Beispiel erzählt, ich hatte mal einen besten Freund oder sowas, eine Figur erzählt das und die hat das und das gemacht, dann hat das nochmal eine ganz andere Wirkung, wie zum Beispiel in Better Call Saul. Gibt es eine richtig geile Szene, wo einfach nur zwei Leute sich gegenüber sitzen, morgens und sich bei einem Kaffee über den Tod von seinem Vater, von der einen Figur erzählen und eigentlich geht es mehr, also redet er über eine andere Figur, nämlich über, also Chuck, der Bruder von Jimmy, spricht über Jimmy während der Zeit, wo sein Vater dann halt irgendwann gestorben ist. Und das ist so, das zeigt, das erzählt sehr viel über die Figur, über die Figur Chuck, wie er das wahrgenommen hat. Und deswegen funktioniert das auch. Das hättest du nicht zeigen sollen, weil das macht dann wieder das kaputt, wie die Figur das sieht. Und dann ist es wieder kommentiert. Also deswegen, ich bin nicht gegen Dialog generell im Film, aber halt an richtigen Stellen. Ja. Nachdem, was, wenn du eine Charakterstudie machst, brauchst du auf jeden Fall starke Dialoge.
Ja.
Punkt.
Ja, definitiv. Und um aber die Frage quasi so zu beantworten, nee, also die meisten Filme kann man wahrscheinlich nicht ohne Dialog schauen und trotzdem noch alles verstehen.
Ja.
Ich finde die Frage nach Genre und Herkunftsland auch spannend. Ich glaube, Komödien funktionieren heute wieder besser ohne Dialog, weil Komödien wieder, glaube ich, eher slapstickier geworden sind. Not sure.
Also kommt auf an, welche, also wenn du zum Beispiel der Vorname anschaust, nicht gesehen, aber...
Ja, das stimmt, ja, das funktioniert überhaupt nicht. Aber so Adam Sandler-Filme... Wenn er da im Strahl kotzt auf die Straße, das kann ich mir ohne Dialog geben. Aber,
Ja, My Sassy Girl war auch lustig ohne Dialog.
Ja, Thriller, glaube ich. Thriller und Actionfilme funktionieren auch häufig gut ohne Dialog. Und bei dem Dwayne The Rock Johnson-Film, glaube ich, brauche ich wirklich nicht wissen, was der da aus dem Mund fallen lässt. Größtenteils. Bei Skyscraper, solange ich sehe, wie der da von einem vom Commerzbank Tower auf die Deutsche Bank springt oder so. Deutsche Bahn.
Auf die Deutsche Bank. aber auch hier... Godzilla vs. King Kong.
Ja, und genau. Sowas. Ja.
Das brauchst du auch keinen Dialog. Und da willst du wahrscheinlich auch gar keinen Dialog. Ich will ja gar nicht wissen, was mit den Menschen passiert. Ich will diese komischen Monster sehen.
Ja, eben, ja.
Also, genau. Wie kommen die darauf? Dumm. Ja. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Genau, vielen Dank für die Fragen. Ich würde sagen, reicht, ne? Genau, falls ihr nächstes Mal eure Frage beantwortet haben wollt, dann stellt es uns gerne auf Instagram, @filmfritzen. Wenn ihr mehrere Fragen stellt, wir geben uns meistens Mühe, irgendwie eine pro Person zu beantworten.
Ja.
Oder so, genau. Vielen Dank und dann würde ich sagen, dann gehen wir auch weiter in die letzte Rubrik für heute. Ne?
Das Filmfritzen Trailer Quiz.
Oh yeah.
Ja, das. Wie funktioniert das Filmfritzen Trailer Quiz? Wir bereiten uns gegenseitig Trailer vor. Und zwar, der eine kriegt nur die Audio eines Trailers zu einem Film, den es schon mal gab, der schon mal im Kino irgendwo mal lief. Und der andere bekommt einen Trailer zu einem Film, der noch nicht im Kino lief, sondern erst noch im Kino läuft. Und man muss das erraten.
Ja.
So. Wir erklären es immer wieder, die Leute wissen es, aber ich dachte, es ist immer ganz gut zu wissen. Und diesmal habe ich ja einen Trailer zu einem älteren Film.
Mhm. Also den hast du bekommen. Den
genau.
Bekommst du von mir.
Ja, genau.
Ja.
Deswegen,
du musst erraten, welcher Film das war, der schon einen Kinostart hatte.
Genau, und deswegen höre ich da mal rein. Und guck mal, dass ich den hoffentlich errate. Ich habe da immer so besonders Angst vor irgendwie, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass das schwieriger ist, einen Trailer für einen alten Film rauszusuchen, als für einen neuen Film. Und wobei es ja so viel mehr, also vielleicht ist es ja eben das Analysis Paralysis. Ja, genau.
Aber ich muss noch dazu sagen, ja. Es ist, du wirst den Trailer auf Deutsch hören, aber es ist keine deutsche Produktion.
Okay, alles klar, interessant.
Abgestürzt.
Hier, Officer McCown, wir haben einen flüchtigen Dieb.
Der gehört mir.
Was?
Officer Hawks, ich verfolge ihn.
Sumania.
Ja. Ach, Mano, ich hab's gerade gehört, dass ihr das am Anfang schon sagt, Hobbs.
Ja,
weil
genau.
Sonst, mach den nicht weiter. Mhm. Aber der Trailer ist halt voll interessant. Weißt du noch, wie der weitergeht?
Nee.
Das ist voll geil, der hat nur zwei Szenen eigentlich. Der hat nur diesen Anfang, diesen Zusammenschnitt von wegen, oh, und dann,
ja.
Und dann so.
Und dann
fängt's an mit, okay, jetzt müssen wir halt, Wochen das Kennzeichen. Deswegen gehen wir zu dieser einen Stelle.
Ja, und dann ist es
und der restliche Trailer ist nur diese Szene. Wenn du drüber nachdenkst, der Trailer ist sau interessant.
Ja, und eigentlich, also ich weiß noch, dass es vom Marketing her gut funktioniert hat damals. Also sehr gut. Ja. Ne? Von wegen, Bürokratie, ne? Sind sie ja langsam und dieses Ding.
Die Szene ist auch extrem
und,
geil.
Ja, und also es ist auch, also ist zum einen gut geschrieben, also halt quasi mit diesem Finger in der Wunde irgendwie, dass das präzise genug getroffen ist. Und zum anderen auch, dass sie genug Confidence hatten in dieser Szene, dass sie funktioniert, um daraus komplett den Trailer zu machen.
Ja.
Muss ich mal wieder angucken. Ich habe ihn, seit ich ihn im Kino gesehen habe, nicht mehr gesehen, aber ich fand ihn im Kino sehr, sehr gut.
Wir haben ihn auch auf Deutsch gesehen, deswegen dachte ich, ich nehme den deutschen Trailer, weil ich finde es auch schade, weil der halt im Deutschen diese Faultier-Szene, die dann da kommt, im Trailer ist, finde ich, wirklich viel besser als im fertigen Film.
Ja,
weil dort spricht sie wieder anders, nämlich Rüdiger Hoffmann spricht das Faultier im Film. Und dadurch, dass man halt die Trailerstimme davor gehört hat, weil die Szene halt sau bekannt geworden ist, also weil der Trailer halt voll gut war. Der Trailer endet auch so geil, weil sie dann da rausgehen. Moment, ist das nachts? und im, ich finde, Rüdiger Hoffmanns Stimme passt da leider nicht so gut dazu, weil er halt so zu lebendig wirkt.
Ja,
und nicht
okay,
so,
interessant. Oh, ja, das ist natürlich hallo. So ein bisschen... Rüdiger Hoffmann war ja also so zu unserer Jugendzeit so voll die Persönlichkeit, ne? Und dass er ja immer so, ja, hallo erstmal, und dass er halt so 10 Minuten braucht, um irgendwie auf eine Punchline zu kommen, was ja so sein Gag ist einfach. Und das ja. hat ja immer gut funktioniert. Und wahrscheinlich ist es deswegen so diese gackige Besetzung, genauso wie die Idee, Gernot Hassknecht im Deutschen als Wut in Alles steht Kopf zu besetzen. Was gut funktioniert, finde ich. Aber ja, schade, wenn es nicht so gut funktioniert hat.
Für mich persönlich.
Aber weißt du eigentlich, wer Julie Hobbs im Deutschen gespielt hat?
Ja, Josephine Preuß. Genau. Und die hat auch bei Türkisch für Anfänger gespielt.
Genau, da habe ich nämlich eben, ich hatte das eben so im Kopf. Von wegen, ach, das war doch Josephine Preuß, die das da gesprochen hat. Und da hatten wir ja vorhin erst noch über Türkisch für Anfänger gesprochen.
Deswegen, ich habe das gestern gesehen, also ich habe auch Behind the Scenes mir so angeschaut. Also ja. Nicht komplett, aber und irgendein, ja, Frederik Lau.
Ja, genau, das spielt ja das Jack, der ist, glaube ich,
das ein... Das Nudisten-Jack.
Ach, das ist der Buddhist?
Ach, Nudist. So,
ach, Nudist.
Ja, die sind doch nackt. Okay. Kennst du nicht die Szene, wo die da alle nackt sind und oh, aber nur Tiere. So, ist richtig lustig. Der Film ist auch voll geil gewesen. Also, ich weiß noch genau, dass wir den damals noch in Wolfsburg geschaut haben, 2016.
Ja.
Und ja, vor allem, das Krasse ist, in Türkisch für Anfänger wirkt halt Josephine Preuß wirklich so zu übertrieben. Oh, sie soll ein Teenager-Girl spielen, deswegen spricht sie jetzt so richtig übertrieben. Aber als Synchronstimme funktioniert sie perfekt.
Ja, sie hat ja auch häufiger mal gesprochen, oder?
Ich glaube, ja.
Ja,
ja,
schon. Ja, Hörbücher und Hörspiele hat sie auch gemacht, genau. Ja. Dreidudel sagt drei. Also Davis Schulz und Ralf Ruther haben auch in dem Film mitgesprochen. Hatten kleinere Rollen.
Ah.
Auch schön. Und Steven Gätchen spricht den Nachrichtenmoderator Peter Moosebridge, ist ein Elch.
Ja, okay. Also wegen Moose News.
Ja, stimmt, geil. Kann sein, ja.
Oh Gott, aber einfach.
Verrückt.
Dass dein erstes Gast nicht Davis Schulz ist, sondern Dreidudel sagt drei.
Ja, so kennen wir ihn ja noch, ne?
Ich kenne ihn mit den sowohl als auch.
Na gut. Aber cooler Typ. Ich weiß gar nicht, was der heute macht, aber auf jeden Fall.
Hoffentlich.
Liebe Grüße.
Arbeiten.
So, will man ja mal hoffen.
Ja, ja.
Okay, ich will auch hoffen, dass du den Trailer rätst.
Das hoffe ich auch. Das hoffe ich.
Ja, ich mache ihn mal an.
Okay.
Hi, Mickey. Are you experiencing any vertigo?
Mickey 17.
Ja. Hast du den gesehen, Trailer?
Nö, deswegen Glück okay. gehabt.
Ja, Glück gehabt. Ja, das ist direkt mal. Also ich dachte halt, ja, muss man ja auch nicht unbedingt. Es ist der neue Disney-Film.
Hoho, Mickey! Hey, Mickey! Ich kann Donald Duck nicht nachmachen. Nee.
aber es ist, also Mickey 17 ist der neue, ja gut, das war dann eine schnelle Runde, auf jeden Fall. Der neue Film von Bong Joon-ho, der dessen letzter Film Parasite war. Mit
schon
dem
lange
er,
her.
Ja, lange her, 2018? Nee, 2019
glaube ich.
2019 kam der raus. Also
ich glaube, der kam sogar schon in Südkorea, glaube ich, schon 2018.
Mhm.
Ich weiß nicht.
Ja, genau. Kann sein, ja.
Bin mir nicht sicher.
Er hat ja auf Cannes auch den Goldene Palme gewonnen und hat ja völlig abgeräumt, deswegen waren alle mit großen Augen, haben drauf geguckt, was der jetzt als nächstes macht und hat jetzt einen Warner Brothers Film gelandet, also eigentlich auch eine Hollywood-Produktion eigentlich, mit Robert Pattinson in der Hauptrolle und ich habe mir diesen Trailer angeguckt, ich freue mich auch sehr auf den Film und der war auch so ein bisschen in der Produktionshölle, ich glaube auch wegen dem Streik und auch wegen Covid und so wurde ein paar Mal verschoben und jetzt ist dieser Trailer rausgekommen und er sieht wirklich toll aus. Es ist eine Originalgeschichte geschrieben von Bong, glaube ich jedenfalls,
Bong.
Von meinem Kumpel Bong, aber ja, mit Robert Pattinson in der Hauptrolle und Robert Pattinson spielt Mickey, der quasi immer wenn er stirbt, geklont wird und so quasi unsterblich ist, bis eines Tages, nachdem er geklont wird sozusagen, wieder auf sich selbst trifft. Also wo er dann vorher nicht gestorben ist. Das ist einfach im Trailer, ist das so. Okay. Also das ist dann quasi der Aufbau und das klingt ein bisschen wie die Folge Gravity Falls.
Ich hab nicht gesehen.
Achso, nicht? Da gab es eine Folge. Aber wo Dipper sich klont, da waren dann ganz plötzlich ganz viele Dippers und so, aber er sieht zum einen super lustig aus, dieser Trailer, und da freue ich mich sehr drauf. Ich mag ja auch Robert Pattinson sehr gerne, mal sehen. Und zum anderen kann ich mir vorstellen, dass der auch richtig abgedreht wird. Also so Mindfuck-mäßig. Genau, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Ich war erst voll überzeugt davon, dir den Trailer zu The Complete Unknown zu geben.
Gut, dass du es nicht gemacht hast. Ich hätte nicht. Also ich...
Aber du weißt nicht, was das für ein Film ist? Das ist der neue Film von James Mangold.
Ah.
Das Bob Dylan Biopic.
Ah.
Mit Timothy Chalamet.
Ja, ich hätte nicht gewusst, wie der heißt.
Okay, ja, das ist auch schwierig, finde ich, weil also er nicht heißt, er heißt nicht All the Times They Are Changing oder
Knocking on Heaven's Door.
Oder.
den Film gibt es ja schon.
Oder Dings hier.
Bob. Bob. Nur Dylan. Dylan.
Ja, wie hieß denn dieser andere noch? Blown in the Wind ist ja auch dieser Song von ihm. Und guck dir den Trailer an. Weil wir haben ja schon viel über Biopics gesagt, gerade über Musiker in Biopics. Und dass es irgendwie doof ist und so. Aber James Mangold hat Walk the Line gemacht, bis heute mein Lieblingsmusiker-Biopic. Mit Joaquin Phoenix als Johnny Cash. Und das Bob Dylan Biopic, wo quasi der junge Bob Dylan abgebildet wird, gespielt von Timothy Chalamet, dieser Trailer sieht richtig gut aus. Und ich glaube auch, dass Bob Dylan lebt ja sogar noch. Bob Dylan spielt im Laufe des Jahres hier in der Jahrhunderthalle oder nächsten Jahres oder so. Okay. 3 Konzerte, alle ausverkauft und Handys sind verboten in der Halle. Und deswegen habe ich jetzt bereut, dass ich keine Tickets gekauft habe, weil ich mir denke, wäre voll geil, wenn ich da auf dem Konzert bin, bevor dieser Film rauskommt und er so sein Revival kriegt. Hm. Ich denke wieder nur daran, dass ich cool bin, weißt du? Nee, aber ich habe jetzt mal wieder ein Bob Dylan-Album runtergeladen. Ich wollte den Trailer aber nicht nehmen, weil da kommt natürlich direkt am Anfang so dieses Are you going to North Country Fair? Weißt du, also, da weiß man dann eigentlich, dass es um Bob Dylan geht. Aber,
ich wusste nicht, dass der Trailer schon draußen ist.
Der ist sogar schon der zweite Trailer, glaube ich. Oh, guck dir den mal an. Also wirklich, ich freue mich da richtig drauf.
Okay.
Punkt. Ja, ich freue mich auf viele Filme. Nächstes Jahr wird, glaube ich, ein gutes Kinojahr.
Ich denke auch. Haben wir euch das Pupille-Programm schon vorgelesen?
Nee, gut, dass du es sagst. Das habe ich nämlich letztes Mal vergessen. Und das Pupille-Programm dieses Semester, holy shit, ist ganz gut. Also nee, es ist wirklich, ich finde es ja, also Challengers heute, gestern Abend, also heute Abend, also von euch aus gestern, geht's los mit Challengers. Hm. Dann kommt am Mittwoch No Place to Be a Child, das ist ein das ist eine Kurzfilmreihe, glaube ich. Das Kurzfilmprogramm zeichnet ein Bild vom Leben an der Grenze zum Gazastreifen auf israelischer Seite mit all seiner Normalität und Abnormität. Genau. Dann am 20.10. läuft um 17 Uhr Shahid. Mhm. Nicht die Premiere, aber wo wir...
Doch, wir waren bei der Premiere dabei.
War das die Premiere?
Das war die Premiere des Films.
Ach so, okay, auf dem Lichterfilmfest.
Genau.
Montag, 21.10. läuft Teachers of Peaches, die ein Dokumentarfilm über die Künstlerin Peaches, die auch bei der Berlinale anwesend war. Jetzt kommt am Mittwoch, der 23.10. läuft Crossing auf der Suche nach Tekla.
Ah, geil. Geiler Film, sehr geiler Film.
Gibt euch, das war der Eröffnungsfilm von der Berlinale.
Panoramasektion
hat richtig, also der ist echt richtig gut. Und am Montag, dem 28.10. läuft Roar, ist so ein Horrorfilm von Julia Ducournau, glaube ich, hat mit Titan die Goldene Palme gewonnen. Mhm. Also das ist diese Regisseurin. Und am 30.10. läuft Sand Maud. Ist wohl auch ein Horrorfilm. Genau. Ja, das ist erstmal zum Oktober. Das Novemberprogramm lese ich dann nächstes Mal vor. Aber da haben wir, Leute, wir haben da Sachen dabei. The Substance läuft auch nochmal. Akira läuft.
Geil.
Das Lehrerzimmer läuft nochmal.
Lol, der ist ja schon 2023 gestartet, ne?
Ja, genau. Oder How to Blow Up a Pipeline. Also ich glaube, ich werde mich hin und wieder mal tatsächlich mal in die Pupille setzen. Ich sag's immer wieder, aber gutes Programm. Geht in die Pupille, geht überhaupt ins Kino, laufen gute Filme, wir haben es schon angesprochen. Wild Robot und so weiter. Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten großen Folge am 1. November. Wir hören uns.
Yes, und nochmal danke an alle unsere Patreons, die blenden wir jetzt ein. Fertig. Okay, und dann, ja.
Tschüss.